Start. Herzlich willkommen im Wohnwagen mit dem Regen.
Es rauscht und ruschelt.
Aber das ziehen wir nicht durch, sorry. Aber herzlich willkommen im Wohnwagenstudio vom Rainstorm, der Podcast. Ja, bei mir sitzt Sarah.
Hoi, und bei mir sitzt Leslie.
Und wir haben es mega kuschelig, ihr hört den Regen. Der Wohnwagen ist ready vor dem verlängerten Wochenende zum Campen. Darum steht er nicht in der Halle, sondern vor dem Haus.
Und darum hören wir den Regen.
Tja, willkommen. Wir machen es heute rauschig und lauschig. Aber wahrscheinlich auch nicht so lang, glaube ich. Weil wir haben beide keine Themen aufgeschrieben, so akut.
Ja, verrückt.
Obwohl ich gedacht habe, wir könnten über den Muttertag reden, der Stocker da. Über die Mondphase können wir reden, die hast du gerade noch eingebracht.
Ja, wenn wir doch. Ja, aber der Muttertag, weiß ich, mit der Mondphase. Fangen wir mit der Mondphase an. Also heute, also beziehungsweise morgen ist Neumond. Ich habe jetzt nämlich
jetzt von. Jetzt wissen wir, dass wir 2,5 Wochen vorproduziert haben.
Ja. Ich habe nämlich von der Kollegin eine App gesehen. Also voll überkommen. Ich habe es gesehen, bin auf dem Handy und habe es auch wählen. Und ich habe einfach ein Widget, wo einfach der Mond ist, in der richtigen cool. Mondphase. Das ist schon richtig süß.
Das ist sehr
aber
cool.
Im Moment stört es mich, weil es ist ein schwarzer Fleck. Weil es ja. Halt Neumond ist. Aber es ist cool.
Und in ja. 3 Wochen oder 2 Wochen bist du mega happy, weil es ein Vollmond ist. Oder so in 10 Tagen, wenn es so fast voll ist. Voll
ja, eigentlich happy, aber eigentlich weißt du so, what? Oh nein, ich bin in der Ferien.
Du gehst in die Ferien?
Ja.
Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja. Ha. Auf Ägypten, geht auch.
Ach so.
Ja.
Ich kann nur wohnen wegen.
Ah, auch schön.
Aber ja, gut. Ja.
Aber das heisst, morgen wird ein interessanter Tag. Ich finde von den Menschen her, also vom persönlichen Feeling her, finde ich den Vollmond schlimmer.
Mhm.
Von den Menschen her finde ich den Neumond anstrengender. Hm. Weil ich bin auch, also letztes Mal habe ich wirklich, ich bin hart verwirrt gewesen.
Mhm.
Und ich glaube, es fängt jetzt schon wieder an. Ich fühle mich ganz. Ich habe vorhin schon auf dem Weg dahin gesagt, ich fühle mich ganz komisch. So, irgendwie so unruhig. Aber dabei habe ich so wenig ob wie schon lange nicht mehr. Aber ich fühle mich so gestresst und so unruhig und das Gefühl, ich mache zu wenig und ich sollte mehr und ich kann nicht und ich will nicht und ich. Ganz komisch.
Okay.
Weiß auch nicht. Vielleicht ist es ja. Sag ja, das ist der Neumond. Ich finde das immer wunderschön.
Ich finde das super.
Wenn man jemand anderem kann Schuld geben.
Genau.
Und wenn es der Mond ist, der sehr neutral ist, dann ist das noch viel schöner.
Ich bin überhaupt,
aber ich finde, man merkt es.
Gut, siehst du. Und da bin ich bin überhaupt keine Mondgläubige. Ich finde einfach nur, es ist ein gäbiger Schuldiger. Weil der Mond ist nicht hässig auf meine Kinder und nicht hässig auf Patienten und Patientinnen, sondern ich kann einfach sagen, der Mond ist die Schuld. Dem tut es nicht weh, wenn ich dem die Schuld gebe. Ist super.
Hier. Aber gerade beim Arbeiten finde ich, fällt es schon auf.
So ja, aber weißt du, ich finde, Wetterwechsel merkst du mehr.
Ja, aber der Wetterwechsel und Vollmond ist eine gute Nacht. Also eben nicht, weil du kannst schlafen gerade nicht mehr.
Und weh, bist du selber im Zyklus noch irgendwo, wo du gar nicht hingehörst, dann ist sowieso ja.
Ja, ich bin voll pro Mond. Also weißt du, dann war es wirklich so, gewesen, vor einem Monat war das in dem Fall, ich bin wirklich so hart verwirrt und bin wie so ein Eichhörnchen im Zeug rumgesäckelt. Und dann denke ich mir, was ist denn für ein Mond, was ist los? Dann gehe ich googeln, es ist Neumond. Und dann ist das natürlich für die nächsten 3 Tage die gültige Ausrede.
Mhm.
Und dann hat mir irgendjemand, habe ich mit jemandem darüber, also hat irgendjemand gesagt, ja, gestern und heute und irgendwie, keine Ahnung, ich bin komisch aufgestanden, habe irgendwie das und das vergessen und gesagt, ja, gestern ist Neumond gewesen. Ah ja, dann!
Genau, aber es ist wirklich ein gäbiger Schuldiger, ja. Auch gerade wenn man so, Menschen sind so, wir suchen Gründe.
Mhm.
Wir suchen auch Gründe für Sachen, wo es keine Gründe oder keine rationalen Gründe in dem Sinn gibt.
Mhm.
Es ist so, es ist in unserer Natur. Sonst gibt es auch nicht etwa 14'000 verschiedene Religionen. Weil Menschen suchen halt Gründe.
Aber du kannst mir nicht sagen, dass der Mond 0% Einfluss hat. Weil ich meine, also er bringt ganze Meere zum Schwanken.
Schwerkraft, aber das ist täglich. Die Schwerkraft von ihm wirkt.
Ja, aber bei Neumond und Vollmond ist es ja mehr.
Nein.
Doch?
Ja, nein.
Je nachdem.
Ja, eben.
Also zum nein, Beispiel, also, ich habe jetzt gerade letztens einen Beitrag gesehen von irgendeinem Fluss in Brasilien. Dann mündet ins Meer. Und in den Frühlings- und in den Herbst, dort ist natürlich der Mond am nächsten, aber eigentlich nur in den Neu- und in den Vollmond-Nächten gibt es dort so eine Riesenwelle, wo die Leute drauf surfen, weil halt das Meer quasi von der höheren Flut her, weil halt Neumond- und Vollmondflut anscheinend noch ein bisschen mehr sind, vor allem Herbst und Frühling, weil dann der Mond an der nächsten an der Erde ist wahrscheinlich oder irgendetwas. Nein, der Mond ist immer gleich weit weg von der Erde.
Also was andere ist sogar tendenziell ich? Weiter weg, ich glaube im Jahr 4 cm ja, genau. Oder so, wenn ich gefürchtet finde.
Ja. What do I know? Auf jeden Fall Vollmond und Neumond haben sie gesagt, sie steht in die Welle. Also wird sie schon irgendeinen Einfluss haben.
Mhm. Also ich weiß, dass es sicher einen Einfluss hat, nämlich die Helligkeit. Und die Sebe ist unbestrittbar. Der Vollmond ja, mit der Helligkeit. Heutzutage. Ich merke es schon. Also ich merke es am Abend, wenn ich auflaufe ins Zimmer rauf und denke, wieso ist es da so hell draußen? Dann checke ich, es ist Vollmond. Oder kurz davor oder kurz danach. Also ich sehe es. Und Natur sieht es ja auch. Ich meine, klar, jetzt vielleicht nicht gerade in der Stadt. Sebe, klar, aber wir wohnen hier auf dem Land. Mhm. Und ich glaube schon, dass es immer noch viel. Und was war jetzt da? Wegen den Glühwürmli. Oh, ich habe was ganz Lustiges gelesen. Genau, wieso dass Motten und ähnliche Viecher zu den Strassenlaternen hinfliegen. Weil Motten und ähnliche Viecher ursprünglich Evolution blablabla, wir haben elektrisches Licht, ist seit 200 Jahren höchstens das Thema, weniger, 150 oder so. Die haben den Mond als Orientierungshilfe genommen, um gerade auszufliegen. Die haben, in der Nacht ist das grosse Licht der Mond. Mhm. Es gibt von der Natur aus kein anderes Licht in der Nacht. Das grosse Licht ist der Mond. Der ist genug weit weg, um als Orientierung nehmen für die Viecher. Mm-hmm. Und sie haben sich am Mond orientiert, zum Fliegen, geradeaus. Mm-hmm. Und dann kommen wir Menschen und machen grosse Lichter in der Nacht. Und dann sind all die armen Tiere so fest verwirrt, dass sie um die Strassenlaterne herumfliegen, weil sie sich gern würden an dem grossen Licht orientieren.
Und niemand mehr sieht.
Gern würden in die Richtung fliegen, wo das grosse Licht scheint. Nur ist das grosse Licht so nahe, dass sie halt reinfliegen.
Ja. Oh, der Mond ist aber nahe.
Ja. Oh, wie die Zentrauren im Harry Potter. Wir haben den rosen Mond heute Nacht. Ja, ja. Also es hat definitiv auf die Natur Einfluss mit dem Licht grundsätzlich und ich glaube schon auch auf die Menschen immer noch, dass man tendenziell weniger schläft, wenn Vollmond ist, weil es heller ist und der Körper dort auch weniger Melatonin ausschüttet und so.
Aber der Neumond, was ist mit dem Neumond nicht okay? Wie der ist crazy.
Ist auch zu dunkel. Keine Ahnung.
Ich finde den nicht okay. Also inzwischen sympathisiere ich, also im Moment sympathisiere ich mehr mit dem Vollmond wie mit dem Neumond.
Ja, mir macht der weibliche Zyklus mehr Probleme als der Mondzyklus, darum ist mir da ja. Der Schwerpunkt so ein bisschen meh. Der Mond kann machen, was er will, Hauptsache ich bin zyklisch selber am rechten Ort. Warte jetzt mal, du hast gesagt, jetzt ist Leermond. Stimmt, ich habe fast immer so ungefähr um den Mond, um den Vollmond um den Mens. Das ist halt einfach auch nicht so eine coole Kombo.
Ja.
Weil so die, wir haben uns recht synchronisiert. Oversharing, have fun. Oh, apropos Oversharing. Muss ich jetzt noch erzählen. Unser zweites Gewinnspiel-Geschenkli ist abgeholt worden.
Es ist aber lang gegangen.
Ja, wir haben, also, gell, es ist eine Bekannte von mir, die abgeholt hat. Hi, schön, dass ich uns. Und weil wir eigentlich am gleichen Ort wohnen und uns ja kennen und sie darum ja den Podcast hören, wenn wir uns kennen, haben wir immer gefunden, so, ja, quasi, ach, ich gebe das mal. Und ach, ich gebe das mal, wir sehen uns vielleicht das mal an, so oder an jenem, und es war einfach nie der Fall gewesen. Und irgendwann hat sie dann gefunden, hey, ich hätte jetzt gerade spontan Zeit bei Schuben, und ich fand, jetzt gerade ist es super. Und dann ist sie wirklich vorbeigekommen und hat es abgeholt. Und wir haben dann fast noch eine halbe Stunde geplaudert. Es war mega schön, ich hatte mega Freude gehabt. Also können wir gerne wiederholen. und wir haben dann eben, und dann war es auch so gewesen, gell, so ein bisschen wie viel erzählt man denn in so einem Podcast von wegen Oversharing? Und dass ich halt eben auch manchmal ein bisschen hadere mit dem «Verzähle ich zu viel», weil halt gleich Leute im Dorf ja da hören und ich ja nicht will, vor allem nicht für meine Kinder, ich meine, ich selber habe da relativ wenig, aber für meine Kinder irgendwo ein negatives Licht werfen oder so. Und ist dann noch schön gewesen, so, sie hat uns direkt Feedback gegeben, dass sie es eigentlich mega cool findet, dass man eben auch, also dass ich eben auch über die Familiengeschichten redet und so ein bisschen einen realistischen Einblick auch bietet und nicht einfach alles schön färbt oder so. Und ja. Und das hat mir dann auch wieder ein bisschen gut und so ein bisschen so, okay, gut. Und sie hat sogar erzählt, dass sie ein, zwei von den Sachen, die ich erzählt habe, so wie wir es mit uns machen, auch schon bei ihrem probiert hat und cool. Umgesetzt hat. Und dann so, oh, das ist voll cool. Und dann bin ich so reingehüpft zu meinem Mann. Also, übrigens, mein grosses Ziel vom Podcast war, dass ich ein oder zwei Tipps kann geben kann, die irgendjemand kann brauchen kann. Ja. Und das ist mir gelungen. Also, mein Podcast-Ziel ist erreicht. ich habe Freude. Also, es ist nicht nur von ihr, sondern auch sonst schon mal das Feedback gekommen, wo ich denke so, oh, hey, mega cooler Tipp, kannst du nutzen? Und kann ich nutzen? Und ich denke so, wow, voll cool. Ich habe einen coolen Tipp geben. Yay!
Yay!
Ja, das habe ich voll schön gefunden.
Das ist echt schön. Ich denke mir nur immer, also eigentlich ist es jetzt, es ist over sowieso. Die Leute beim Arbeiten wissen einfach viel zu viel von mir.
Ja, vor allem wissen sie so viel mehr als ich über sie.
Ja.
Das ist da, wo ich manchmal so denke.
Die Diskrepanz und so. Ja, ja.
Eigentlich hat irgendjemand, der mich kennenlernt, aktuell um die 40 Folgen Podcast von mir hören und weiss einfach, viel über mich. Und ich weiß ja über die Person in dem Moment noch nichts. Und da ist so die Diskrepanz, wenn ich Leute können nicht einfach alle im Podcast machen, damit, wenn ich dich kennenlerne und dich cool finde, ich deinen Podcast kann hören und wir auf dem gleichen Level sind. Wäre auch lustig.
Ja, das wäre auch lustig.
Ich gebe dir ein bisschen Flut von Podcast. Aber gibt es ja sowieso.
Gibt es ja sowieso, ja. Ist voll okay.
Ja.
Wir haben jetzt Zeit gegeben, cooles Zeit gegeben.
Ja! Was hast du eigentlich geplant mit all denen? Also abgesehen davon, dass wir jetzt überall Werbung machen und ich an der Fantasy Basel da Woche nicht so viel wie möglich davon verteilen.
Genau, das heisst, wenn ihr irgendwo mal ein Sticker seht, wo vielleicht irgendjemand
überhaupt
komischerweise verloren hat und der irgendwo einfach so kleben geblieben ist.
Gell, der Wind hat nicht geklebt. Ich meine, wer kann denn etwas gegen den Wind?
Dann könnt ihr das mal posten.
Das wäre schon cool.
Und ich bin gerade am Wochenende, das hat mich so, darum habe ich es dann auch gemacht, die Sticker, wirklich so, weil wir haben ja schon lange darüber geredet, dass wir haben eigentlich im Spreadshot-Job-Sticker, aber die sind halt 10 auf 10, die sind halt ein bisschen gross, für einfach so
Vandalismus. Ja, ich bin beim Auto nicht drauf. Ja. Und beim Wohnmagen will ich auch mal noch einen drauf tun.
Und da haben wir jetzt so 5 auf 5 gemacht.
Vandalismus, wir machen doch
nichts. Mit einem QR-Code. Und am Wochenende bin ich auf einem WC gewesen, in so einem, eigentlich ist es ein Jugendclub, und das ist ich liebe einfach so kreative Spaces, oder? Und dort ist eigentlich alles so ein bisschen auf dem WC vermalt, aber nicht so vandalistisch vermalt, sondern so eigentlich
so cool,
cool vermalt. Und es hat da viel Sticker und dann denke ich,
das ist so ein schöner Platz. Jetzt muss man immer welche im Portemonnaie oder im Hosensack haben von diesen Stickern. Ja. Also falls ihr dann irgendwann auch welche wollt, könnt ihr euch bei uns melden. Und sobald wir unsere Stapel aufgebraucht haben, bestellen wir wieder noch.
Ja.
Ich glaube 100 hast du jetzt mal bestellt.
Ja. Ich glaube, das lange im Moment.
Ja, alle Bahnhöfe. Nein, ich muss noch schauen. Aber es gibt ja auch quasi legale, in Anführungszeichen, Anschlagbretter, so Werbetafeln oder so, wo ich denke, ja, vielleicht wirklich, das ist so etwas, nimm nicht einfach nur die Straßenlaterne.
Ja. Ach, du, also ich glaube, es gibt Schlimmeres.
Ja, gleichzeitig nein. Also weißt du, es ist wenn es blöd läuft, weil es ist unser Podcast. Wenn ein Sticker von uns, von unserem Podcast, noch einmal ist, wo er wirklich nicht darf sein, können wir belangt werden.
Ja, aber und ganz ehrlich.
Das wäre nicht so cool.
Wird nicht passieren.
Hoffen wir es.
Und wenn, dann ist es einfach so, yo, bitte also, schaut.
Wenn das passiert, bin es nicht ich gewesen, sondern Sarah. Einfach, dass wir das geklärt haben.
Ja, ich nehme Schuld gerne auf mich.
Ich bin viel zu regelkonform. Ich kann die nicht einfach noch einmal hinkleben, wo es nicht darf. Ich schaue schon, dass ich es wirklich noch einmal, ja. Aber der Fantasy Basel gehe ich den Club rumwerfen, als wäre es Zuckerli.
Oh, ja, aber es ein paar Zuckerli. Leute in die Hand drücken.
Ja, ich könnte auf Zuckerli draufkleben und verschenken. Weißt du, so ein 100er Pack Traubenzucker und. Du siehst, ich habe
nicht. Und dann hast du irgendwie keine Standgenehmigung und darfst keinen Merch verteilen. Und...
Das tue ich auch nicht, ich laufe ja. Ich könnte in der Tattoo-Abteilung, oh ja, vielleicht könnte ich wieder das Tattoo machen. Ideen sind da oben. Anyway. Wie viel würde man abschweifen?
Weiß nicht. Über was haben wir denn geredet? Über den Mond. Aber der Mond ist eigentlich vorbei.
Und über den Zyklus und über den Muttertag habe ich gesagt, könnte man reden.
Ja, ich weiß nicht, über was wir über den Muttertag reden.
Also ich finde es einfach echt lustig, dass die Kinder kommen jetzt von jeder Spielgruppe und so heim mit Geschenkli, was sie gemacht haben für mich. Und sagen mir, da ist dein Geschenkli, du darfst aber erst den aufmachen. Mhm. Und dann packen sie es selber aus, nach 2 Tagen oder so, weil sie es nicht aushalten. Also ich weiss jetzt, dass ich aus der einen Spielgruppe irgendeine Kerze bekomme. Ich habe sie dann beim halb verrissenen Verpackten habe ich dann können sagen, hey, das ist mein Finger weg. Dann hat er in der anderen Spielgruppe ein kleines Guetzli gemacht. Mega herzig, Herzguetzli mit Zuckerglasur und so.
Yay, Guetzli von dreckigen Kindern.
Nein, da habe ich nicht so Angst. Eher mühsam ist, dass sie das letzte Woche gemacht haben und der Muttertag diese Woche, also 10 Tage später ist. Und,
ist es kein Salzteig?
Nein, es sind Mailänderli, so in dem Stil, ja. Simpli Guetzli. Aber er hat jetzt halt einfach so lange gesagt, dass wir nicht so lange warten sollen. Er hat jetzt heute eins gegessen. Und sie hat dann auch eins gegessen. Weil es hat 4 Guetzli drin gehabt und er hat gesagt, aber die sind ja für mich, oder? Und dann haben sie gesagt, nein, die sind für die ganze Familie, jeder kommt eins über. Und er hat das Größte und sie das Zweitgrößte gegessen. Und mein Mann und ich dürfen quasi die kleinsten 2 dann noch haben.
Ja, so läuft das.
Und ich also ich bin schon so ein bisschen frustriert gewesen, so ja, schön. Muttertagsgeschenkli und die, was das letzte bekommt, ist Mutter. Oh. So. Und ich brauche ja überhaupt kein Geschenkli. Ist mir ja völlig wurscht. Das ist mir so das Ganze rundum, wo ich sage, ich habe jetzt sicher schon 4 oder 5 Mal mit ihnen müssen streiten darüber, dass das ja meine Geschenkli sind und ich die ja dann auspacken. Weil sie es einfach schon wollen verrupfen oder wegschleppen oder mitnehmen. Also ja, da ist so ein bisschen, wo ich denke, ach, ist ein blödes Konzept.
Ja, also wir haben das noch nie so gross eigentlich.
Ja, eben abgesehen davon, dass ich finde, so, ja, Muttertag ist Geschenk machen, ist ja schön und gut, aber eigentlich geht es ja darum, dass man an einem Muttertag die Arbeit sieht, die die Mutter leistet. Also keine Arbeit, wäre ja der Sinn und Zweck dahinter und so. Und dort habe ich eh eben die Einstellung dazu, grundsätzlich sollte man die jeden Tag wertschätzen, und zwar egal, ob Mutter oder Vater sie macht. Also so keine Arbeit ist wert zu schätzen. Und nicht mit einem Geschenkli, sondern
Ja.
mit Dankbarkeit und Mithilfe. Also es ist so ein bisschen. Und viele tun ja gerade so die Tage nehmen, so zum, oh ja, Mami, du bist so toll, was du nicht alles für uns machst. Mit, hey, cool, machst du es, danke, ciao.
Ja.
Und jetzt machst du die nächsten 364 Tage bitte einfach wieder ohne Murren und Motzen. Weil wir haben dir ja einen Blumenstrauß geschenkt. Also in dem Kontext. Und ich denke, ja, da habe ich Mühe. Da habe ich Mühe. Und auch die Sprüche, die zum Teil siehst, irgendwelche Mami-Gruppen oder auf Insta oder so.
Zum Muttertag.
Ja! Wirklich und wirklich furchtbar. Also so zum Muttertag und zum Vatertag. Beim Vatertag habe ich gerade gestern gesehen, eine Krawatte für den Papi. Papi, du bist der Gescheitste, weil die Gescheitste Idee war, zum das Mami zu heiraten und das Mami macht alles für uns. Super Idee hast du gehabt, Papi.
Wow.
Wow, ist das
Gutes
Richtige.
Investment gsi.
Ja, weißt du, einfach so. Also, hä? Ja, und eben Muttertag sind in der Regel, also es gibt auch von Dick, aber eigentlich echt ein cooler Musiker ist für Kinder. Gibt es zwei Lieder, Super Mama und Super Papa. Und die strotzen von Stereotypen. Und meine Kinder lieben die Lieder und haben das Gefühl, sie machen mir voll das Kompliment, wenn sie mir Super Mama vorsingen. Und ich komme jedes Mal innerlich so einen roten Grind über, weil einfach so eine Textzeile drin ist von, die Mami weiß ja immer, wo alles ist und macht immer alles für uns und nie ist sie müde und nie ist sie erschöpft, sondern sie gibt immer alles für uns. Und ich denke so, ja, das treibt Tausende von Müttern ins Burnout. Genau die Erwartungshaltung und Einstellung
Ja.
zur Mutterschaft. Ah. Ja. Und bei der Papi ist natürlich der Coolste, weil er alles kann flicken kann und immer lustig ist. Weißt du, so,
Ja.
die leicht schmerzhaften Stereotypen, wenn sie dann erlebst im Alltag.
Ja.
You see. Drum.
Kinderlos.
Ja, manchmal schon.
Ja.
Teilzeit, also eben, wir haben schon gesagt, wir haben uns einfach viel zu gerne, aber wir müssen uns eigentlich
Ja,
trennen.
das ist schon dreimal
Genau,
gesagt.
es ist
Ja,
wirklich
das ist
einfach,
ein gutes Konzept
es
eigentlich,
ist
ja.
aber wirklich genau da, wir haben uns auch zu gerne, aber es ist so, trennt Leben hat echt auch Vorteile.
Ja.
Oder halt, wenn noch die schönere Option wäre, es wirklich Supportsystem.
Ja.
Aber ich finde das so schwierig zum Aufbauen. Und gerade wenn du noch ein Kind hast mit ein bisschen lebhaften, energiereicher Charakter, wo dann teils Leute sagen, oh, das ist aber noch streng mit denen. Also, ja, ich weiß, ich habe 24/7. Es wäre unlieb, wenn sie 2 Stunden abnehmen könnten. Ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich so, ja. Okay. Ja, dann halt nicht. Also, ja.
Ja.
Ich kann dich nicht zwingen, aber wenn ich jetzt noch so. Ja, you know.
Ja, ich
Anyway.
kann nicht groß etwas zum Muttertag sagen.
Ja. Machst du etwas für deine Mami?
Ja, ich habe irgendwie erst gestern erfahren, dass es am Sonntag Muttertag ist. Ich bringe wahrscheinlich den Blumenstrauß.
Okay. Meine Mami ist im Wallis bei der Kampfruhe, wo sie haben. Die kämpft wieder mal. Also von
Gut,
dem her.
andererseits finde ich es meine Mami eigentlich besser, wenn man ihr nicht zu so Sachen etwas schenkt. Sondern
Sondern eben sonst mal, wenn es
sonst
ernst
einmal.
gemeint ist.
Und das
Ja.
mache ich auch ab und zu.
Mhm.
Also ich bringe ihr vielen Blumenstrauß vorbei, einfach so, wenn ich einen
Ja,
Kaffee
das ist
gehe
cool.
trinken. Ja.
Das ist voll herzig.
Ja, ich bringe eigentlich den Leuten eh gerne Blumenstrauß. Ich mache das eigentlich noch gern.
Ich habe noch nie ein Büro.
Ja, das
Aber dafür
stimmt.
habe ich Sticker bekommen. Also,
Ja.
passt.
Ja gut, du bist auch nicht so eine, eben, du bist mehr so eine, die ich Sticker bringe wie Blumenstrauß.
Das stimmt. Oder wenn denn Blumen zum Nachzüchen halt so, das
Ja,
Steckling
ja,
oder so.
ja. Oh, mein Snow! Ich habe ja von der Monstera. Es war so dramatisch, dass ich es da, glaube ich, gar nicht erzählt habe.
Nein, du bist so entsetzt
Vor
gewesen.
etwa, was ist das jetzt, 2 Monate?
Das ist mehr.
Nein. Es war gerade so das erste Frühlingsaufblühen.
Wirklich?
Ja.
Sorry, da lässt mich jetzt nicht in Ruhe, da schaue ich jetzt.
Also schau mal nach, ich erzähle mal weiter. Dort hat meine Monstera, meine Riesenmonstera, ein neues Majorblatt gemacht. Majorblatt bezeichne ich als das neueste, oberste, größte Blatt, das existieren wird. So das neue, große, oberste. Und dann habe ich das wählen,
5.
halt,
März.
wie man das so kann. Ja, 2 Minuten. Ja.
Crazy!
Wie man
Hat das
das halt
lange
so kann
angefühlt.
mit diesen Blättern. Also bisschen mit sanfter, aber bestimmter Hand, ein bisschen so peu à peu das Blatt an die Stelle biegen, wo ich gerne hätte, dass das nachher auch ist.
Schlechte Idee gewesen.
Ja, es ist abgebrochen.
Was tut jetzt noch weh?
Und was das abgebrochen ist, ich habe wirklich, meine Reaktion ist gekommen, bevor ich sie realisiert habe. Das ist so ein richtiger,
Urschrei.
nein! Das war ein richtig schlimmer Moment. So, wenn, das ist wie wenn du irgendwie aus in der Wut raus am Kuscheltierli ein Bein abgerissen hast.
Hast du
so hat sich das. Nein. Aber ich habe es gegen die Wand geschmissen, das Kuscheltierli. Und habe dann etwa gleich geklärt gewissen gehabt. Aber so hat sich so angefühlt. Und dann habe ich sogar einen Pflanzendoktor geschrieben, kommt das noch? Und dann gesagt, ja, vielleicht. Und dann dachte ich, okay. Und jetzt ist ein neues gekommen. Und es ist schon am Aufgehen und ich lange es nicht an.
Nein, einfach nur bewundern.
Ich das schön einsprayen, dass es schön aufgeht.
Nicht zu viel, sonst fährt es Schimmel drin.
Ja, ja.
Oh, ja.
Ja, jetzt habe ich ein neues Mädchenblatt. Und schon zwei andere kleinere Blätter, die kommen.
Ich freue mich für dich.
Ja.
Meine geht es auch gut.
Ich sage allen neue Blätter hoi. Hallo.
Ich gehe sie auch streicheln. Ja. Weil ich kenne sie immer, ja. Wenn sie dazu sind, so einmal küssen. So, ja. Oh, du bist voll schön, so voll straff. Du kommst jetzt.
Du bist sicher gestört. Oh, wow.
Sorry, das ist jetzt zuerst du.
Ich schwöre, wir reden über Pflanzen.
Aber ich brauche Flache, das ist so schön. Cheers. Sorry, alle 15-Jährigen hier nicht heute.
Oh je.
Kurzer Flashback. Ist aber auch vielleicht. Okay, Zweideutigkeit, ich bin mir gerade ein bisschen zuvorderst. Ich habe diese Woche nicht. Wir sind. Also, ich bin immer noch nicht ganz wieder auf dem Level, aber wir sind ja übel krank wieder mal. Ich hatte die letzte Aufnahme schon mit Sinusitis. Die habe ich immer noch nicht weg. Die ist jetzt kurz vor dem Konifizieren, aber ich gebe, was ich kann, damit es nicht wird. Und Mann und Tochter mit Lorentzündungen und alles auf jeden Fall jetzt krank. Wir sind schon flach gewesen. Und ich habe die Flachsitzung genutzt, um Fanfiction zu lesen. Und es ist wirklich so, bis etwa 80% von der Fanfiction so die herzigste gewesen, die ich je gelesen habe. Weil es ist aus der Sicht von Draco Malfoy und es ist so richtig, er ist so richtig kitschig verliebt. Sie sind nämlich 33, Draco und Hermine Fanfiction. Sie ist Medizinerin und Forscherin und ist eine ganz groß, was ganz groß auf der Spur und er ist Auro und muss sie beschützen, damit quasi, dass sie sicher ist während der Zeit. Und es ist wirklich so herzig, wie er sich verliebt und wie sie mit Situationen miteinander, und wie sie so ein bisschen die Flirts und so. Und es ist wirklich fast ein bisschen schon zu kitschig, aber echt herzig und wissenschaftliche Themen und so mega cool aufgearbeitet. So die Magie, Wissenschaft, Artefakt, keltischer Jahrkreis mit den Festtagen und so. Also Magie, wirklich cool. Bis etwa zu 75-80% und dann jetzt einfach so zwei Kapitel. Also wirklich Porno sind.
Echt?
Kannst nicht anders schmecken. Und eben, ich habe nichts gegen ein bisschen Smart beim Lesen, aber es ist so der Punkt, wo ich fand, okay, wäre jetzt auch ohne gegangen, oder das hätte man jetzt auch können,
ein bisschen abkürzen.
Oder anders schreiben, oder, also nicht schlecht oder schlimm oder so, aber einfach so, ich bräuchte es wirklich nicht, vor allem nicht in dieser Dimension. Und ein Kapitel ist einfach kurz ein bisschen eskaliert. Dort, wo sie sich endlich die Liebe offiziell gestanden haben, vorher ist es immer so ein bisschen kurzes Aufflackern gewesen, aber dann schnell wieder unterdrückenmässig. Und dann haben sie sich offiziell gestanden, das zweitletzte Kapitel, weißt du, wirklich so. Und ich klicke so und denke so, ja gut, sie gehen knutschen und jetzt gehen sie zusammen ins Zimmer rauf und alles noch okay. Und dann irgendwie so 5, 6, 7, 8 Seiten lang. Einfach so, okay, ja.
Und dann bist du jetzt voll in der Zweideutigkeit.
Ja, und es ist halt vorher so oft so, sie haben so im Gespräch miteinander, so kurz vorher, eben so in den letzten 20-25% von der Fiction, haben sie halt schon etwa die Andeutungen gemacht. Und irgendwie habe ich die gerade jetzt ich habe ein paar Mal schon recht müssen lachen, auch während dem Lesen von der Fanfiction. Aber ja. Ja, da, also wirklich das zweitletzte Kapitel hätte man können weglassen, dann wäre es echt eine absolut wholesome Story gewesen. Der ist mir ein bisschen zu viel. Aber anyway, kurz ein Abschweifer. Aber darum sind jetzt die wahnsinnig straffen Blättchen kurz vor mir. Ich weiß ja auch nicht. Oh, kurz ein Einschub für Erwachsene gesiegert.
Da sind wir ja auch im Podcast für Erwachsene.
Ja. Obwohl manchmal meine Kinder kommen, wenn ich im Gegenlassen bin irgendwie und so. Mami, bist du da gewesen? Ja. Weißt du? Ja, da, was ich mit der Sarah im Wohnmarkt gemacht habe. Darf ich das nächste Mal mitkommen? Ja. Yeah. Sie hätte jetzt wenigstens schnell können kommen, ihr Güchsel,
ja, gell? Das stimmt. Wenn wir...
Das Blingo...
Zum Blingo übergehen?
Ja, ich habe es extra noch geholt aus der Garage. Dun, dun, da, 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 Blingo-Zeit!
Bingo! Einfach nicht so im Griff. Und tiefe Zahl 3.
Dann sind wir im Audio-Thema, oder?
Hochsensibilität.
Aber geil. Kannst du hier legen. Das Kügel ist Brett, habe ich nicht mitgenommen. Hochsensibilität finde ich ganz, ganz gutes und wichtiges Thema, weil ganz, also
definieren wir mal kurz hochsensibel.
Also, da ist das Problem an dieser ganzen Geschichte. Definition von hochsensibel ist ja eigentlich einfach, dass man im Gegenüber dem Durchschnittsmensch eine erhöhte Sensibilität von Reiz gegenüber hat. Mhm. Akustisch, sensorisch, allgemeiner Reiz halt. Und es ist in den letzten Jahren recht ein grosses Thema geworden, dass man über Hochsensibilität geredet hat, als eigenständige Charaktereigenschaft. Mhm. Nicht als Bestandteil von der Neurodivergenz oder dann maximal eben als Bestandteil, so wie ja, man kann ADHS haben und quasi hochsensibel sein oder autistisch und hochsensibel. Jetzt ist es aber so, und jetzt werde ich wahrscheinlich mich nicht nur beliebt machen bei allen, die da zuhören, dass eigentlich sämtliche Kriterien, die als Hochsensibilität definiert sind, die Kriterien sind, die eigentlich als Autismus definiert sind. Und eigentlich ist einfach Hochsensibilität so, ist so, weiss, ich will es jetzt auch nicht so hart formulieren, aber wenn man den reinen Kriterien angeht, ist es so ein bisschen da, und da ist da, wo mich ein bisschen darüber ärgert, dass ganz viele Menschen sich jetzt als hochsensibel betiteln, aber auf keinen Fall wollen den ADHS oder Autismusabklärung machen, weil sie sind ja einfach nur etwas Besonderes und nicht kaputt. Mhm. Und du merkst, es ist oft bei Leuten, die sich als hochsensibel betiteln, oh, jetzt, ich habe Angst, dass ich jemanden da verschrecke, der zulässt. Das ist echt nicht böse gemeint im Fall. Es ist mir einfach mir aufgefallen und auch in vielen, wirklich ganz, ganz vielen neurodivergenten Content-Creators und so, oder auch Fachleute. Es ist eigentlich das Ableistische, dass man sich selber halt eben als hochsensibel bezeichnet, weil eben so, ja, man ist halt auch ein bisschen spüriger, man ist sensibler. Was alles schöne Eigenschaften sind und so, aber ganz oft wird das fast so ein bisschen wie, oh, das ist ein Gab, was mega Tolles. Und wenn du dann sagst, hey, aber eigentlich sind es, eben die Kriterien vom Autismus sind eigentlich alles Kriterien die gleichen, einfach halt vielleicht die Ausprägung, klar, in einem
anderen Teil davon, ja.
Eben nicht einmal so, da ist eben so ein bisschen da. Ich kenne einige, die sich hochsensibel genannt haben und einfach ein Jahr, zwei später die ADHS oder die Autismusdiagnose
gehabt. Aber wie ist denn das? So wie ich hochsensibel interpretiert habe bis jetzt immer, ist ja eigentlich so, dass du ein Mensch bist, der irgendwie schnell kann antizipieren, wie sich eine Situation entwickelt, wo irgendwie keine Ahnung, den Raum gespürt, die Menschen um sich herum halt gespürt, auch nicht nur im Positiven, sondern auch Leute, die sagen, ich kann fast nicht in einen Laden gehen mit vielen Leuten, weil ich habe das Gefühl, ich spüre die Emotionen von allen Menschen.
Da geht mir ja so, also sehr oft.
Aber ist es denn auch mit anderen...
Es ist zum Beispiel laut, es ist zell, es ist kratzig. Und das sind wirklich halt die typischen Autismen-Kriterien eigentlich.
So wie ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich schmücke. Eben zum Beispiel, ich habe da gerade vorher gesagt, wir haben jetzt im Spital ein anderes Putzmittel.
Ja, genau.
Und ich, so Sachen machen mich meistens wahnsinnig, weil es glaubt mir niemand.
Ja.
Weil alle sagen, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, das schmeckt man doch nicht. Oder auch wenn ich irgendwo sage, ich schmücke etwas, also ich würde jetzt da mich auch nicht so betiteln, aber nur so, das ist halt das, was ich festmerke mit dem Geruchssinn, oder? Dass
du auch relativ höhere Wahrnehmung hast.
Relativ höhere Wahrnehmung vom Geruchssinn her haben. Ich schmecke auch immer Sachen, die eigentlich gar nicht drin sind. Zum Beispiel vorher, ich trinke gerade das Corona, ich habe das aufgemacht und ich weiß nicht wieso, für mich schmeckt das Corona nach Cannabis, wenn man es gerade aufmacht. Oder Kaffeesatz schmeckt auch ein bisschen nach Cannabis.
Kaffeesatz schmeckt nach Katzenurin. Kaffee schmeckt nach Katzenurin.
Krass. Eben, das sind so Sachen. Oder
ist sogar so, ist der Stoff.
Oder was ist es? Es hat im Laschen mal so eine pinke,
und dass du ein
cremige Ding gehabt. Das hat irgendwie etwas Fleischiges drin gehabt.
Ja.
Und das kann niemand nachvollziehen. Und ich denke mal,
aber ich weiß
voll. Ja, aber mega wenig.
Oder eben, dass du merkst, irgendetwas oder so ein ganz feines Surren. Und du hörst den Strom. Und alle sagen, nein, es ist nichts. Und ich sage, ich höre den Strom. Ist mir gleich, ob du sagst, es ist nichts. Und ich kann dem Geräusch nachgehen, bis ich den Traum gefunden habe, sucht. Und wenn es nur der Kleine ist vom Rasierer von meinem oberen Stock, ich höre ihn. Und ich hasse es, wenn er den eingesteckt hat, wenn der Akku vollgeladen ist. Weil es sucht so laut. Und er hört nicht. Und ich höre ihn. Und zwar schon immer.
Ich meine, man hört Holzwürm.
Ja, so Geschichte. Also,
in dem Fall, es ist wirklich mit... mit emotionalen Dingen und mit
Reiz allgemein.
Aber dann habe ich ja auch gehört...
Dann muss ich aber jetzt noch schnell antworten, bevor du jetzt einfach weiter.
Achso, Entschuldigung.
Weil du hast gefragt...
Ja, du hast ja gesagt.
Ja, aber. Ach so, aber. Immer mit einem grossen Aber. Ich will zum einen schnell auf das zurückkommen, was ich beim ADHS schon mal gesagt habe. Klar ist es da auch immer wieder eine Frage vom Leidensdruck. Wenn du keinerlei Leidensdruck hast, dann ist ja gut.
Ja.
Das Problem ist aber halt oft, dass Leidensdruck nicht hast, weil du 4 Millionen Strategien hast, um mit diesen Reiz umzugehen. Mhm. Und wenn es dann halt nur einer davon ist, dass nicht an einem parfümierten Ort schaffst, dass du nie im Lasch wirst schaffen, weil da wirst du Migräne bekommen nach 2 Stunden, gängt mir definitiv so. Weißt du, so Zeug. Das sind ja Strategien, um diesen Reiz ausweichen, um mit dem umzugehen. Und manchmal kann man die Strategien nicht nutzen. Und dann, ich bin lärmsensibel. Mhm. Als ich allein war, war das okay gewesen. Mit den Kindern kann ich dem Reiz nicht ausweichen. Es geht nicht. Egal welche Strategie das nimmt. Natürlich habe ich jetzt Strategie mit Noise Cancelling und Zeug und Sachen. Aber es reicht dir trotzdem nicht. Also habe ich Leidensdruck. Mhm. Und die Hochsensibilität, hättest du mich vor 7 Jahren danach gefragt, hätte ich gesagt, ja. Mei, dann hocke ich halt am Abend alleine heim und gehe nicht noch in den Ausgang. Weißt, ist ja, ich habe keinen Leidensdruck zu dem Moment. Ich habe nicht darunter gelitten, um nicht in den Ausgang zu gehen.
Ja, du hast ja können dagegen wirken.
Ich habe eine Strategie.
Oder können abstellen für unten, ja.
Genau. Und die Hochsensibilität ist dort die gleiche wie jetzt. Nur habe ich jetzt weniger Strategien, die ich umsetzen kann. Und darum mehr Leidensdruck. Mhm. Und das ist halt oft bei so Themen der Fall, dass du irgendwann aus irgendeinem Grund, sei es Kinder, sei es Jobwechsel oder irgendwo, in einen Leidensdruck kommst, den du vorher nicht gehabt hast. Und das Mal ist das, was vorher halt vielleicht einfach besondere Eigenschaft war oder etwas mehr als bei anderen, ein Leidensdruck. Mhm. Und das ist das, was den Unterschied macht zwischen etwas, das als pathologisch definiert wird oder nicht. Wo ich sage, viele schätzen sich als hochsensibel ein, weil sie keinen Leidensdruck haben oder weil sie Strategien haben, mit dem umzugehen, bis zu dem Punkt, an dem sie die Strategien nicht mehr haben. Mhm. Und dann wird es mal pathologisch und dann kommen sie mal nicht mehr draus, weil ich nicht los. Ja, und ich glaube einfach, und da, was mich halt ärgert an dem Ganzen, ist wirklich so das Bezeichnen von der Hochsensibilität als Gabe, während, wenn man sagt, ich habe das ADHS abklären lassen oder ich möchte meine Kinder abklären lassen oder so, dann ist es so, ja, aber du machst ja einen Stempel drauf.
Ja.
Und wer will denn schon ADHS? Ich habe sicher, weißt, ich habe das in Facebook-Gruppen zum Beispiel erlebt, dass jemand so ein klares, autistisches Bild vom eigenen Kind zeichnet. Und dann sagt, ja, wir sind halt hochsensibel. Und ich denke, ihr seid nicht hochsensibel, ihr seid autistisch. Und wenn du dann sagst, hey, ganz ehrlich, mit Leidensdruck, weißt du, nach der Schule jedes Mal 2 Stunden brüllen und so Geschichten, weil völlig überreizt und nichts mehr geht. Also Leidensdruck ist da. Und dann sage ich, hey, schau, das tönt für mich noch mehr als nur ein bisschen hochsensibel. Ich würde empfehlen, das abzuklären, damit ihr die richtigen Strategien und Hilfsmittel bekommt. Ja, nein, sicher nicht. Und mein Kind ist sicher nicht autistisch, sagt nicht etwas so Gemeins. Und dann merkst du wieder die Abstufung und das ist wieder das Egoistische vor. Wenn man autistisch ist oder wenn man ADHS hat, dann ist es schlecht. Mhm. Wenn man nur hochsensibel ist, ist es ja was Tolles. Mhm. Und das ist etwas, was mich hässlich macht. Und nicht nur mich, ein Haufen andere auch.
Und das geht halt Hand in Hand, gell?
Ja. Und da ist halt das Problem an der Definition vom Hochsensiblen. Nicht die Hochsensibilität per se, sondern das Glorifizieren vom Hochsensiblen und gleichzeitig Abwerten von, wenn man dem Hochsensiblen halt wirklich eine medizinische Diagnose gibt. Weil Hochsensibilität ist keine Diagnose. Da ist es nicht. Da wird auch nicht abgeklärt. Das ist eigentlich ein soziokultureller Begriff, der entstanden ist wegen einer Forscherin. Und lustigerweise, die Forscherin Elaine Aron heisst sie, glaube ich, hat das erforscht vor 30, 40 Jahren, hat ihren Neffen als Paradebeispiel genommen für Hochsensibilität. Der ist 10 Jahre später autistisch diagnostiziert worden. Just saying. Es ist halt einfach genau da.
Aber wie ist das? Ich habe mal... Das ist doch auch um Hochsensibilität gegangen. Also vor allem in Bezug auf halt können quasi voraussehen, wie sich Sachen entwickeln oder wie gewisse Menschen werden reagieren oder dem quasi vorgreifen und so. Und dort war ja auch mal das Thema gewesen, von wegen, dass das auch eine Traumareaktion sein kann, weil du ja irgendwie noch mit aufgewachsen bist, wo du keine Sicherheit hast und wo du hast quasi immer müssen vorher wissen, was passiert, dass du nicht irgendwo drunter gekommen bist.
Genau, das ist der, den ich mir hier gehalten habe, weil das ist der zweite Punkt, den ich sagen wollte. Gerade so die zwischenmenschliche Hochsensibilität ist sehr, sehr oft eine Traumareaktion, genau wegen dem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Und da ist jetzt etwas, wo ich glaube, über das haben wir auch noch nicht so geredet. Neurodivergenz ist ADHS, ist Autismus, ist aber auch PTBS. Und PTBS ist eine langfristige Traumareaktion. Und ein PTBS kann man übrigens auch bekommen, wenn man einfach in einem lieblosen Haushalt, wo Gewalt ein Thema war oder massive Stimmungsschwankungen. Das ist auch ein PTBS, das man dann bekommen kann. Oder eine ähnliche Version davon. Die hohe Reizbarkeit, dass man eben sehr sensibel reagiert, wenn man es gewöhnt ist, zum Beispiel mit einem narzisstischen Elternteil, der wegen einem Schnips explodiert. Mhm. Und dann gewöhnt man sich so an, auf die Zechenspitze zu laufen, damit das ja nicht passiert. Das sind Traumareaktionen und die verändern das Hirn. Eine langfristige, belastende Situation, vor allem in der Kindheit, verändert das Hirn. Mhm. Die tut nicht einfach nur wie der Verlust von einem lieben Menschen eine kurzzeitig depressive Phase auslösen, sondern wirklich die Hirnchemie und der Hirnaufbau, gerade im Wachstum, anders gestalten. Und Neurodivergenz umfasst Trauma und PTBS, sie umfasst genauso Tourette, sie umfasst übrigens auch das Down-Syndrom, sie umfasst, also das sind ja alles Sachen, wo das Hirn sich irgendwie anders baut hat, oder entwickelt hat. Und der Unterschied ist halt einfach quasi so ein bisschen warum. Bei einem Down-Syndrom, wo ganz klar eine genetische Komponente hat, die Trisomie 21, beim ADHS und dem Autismus, wo eine höhere erbliche Komponente
zusammen mit der Prägung ist. Aber das habe ich auch schon mal gehört. Also ich habe schon, das habe ich eigentlich nur einmal gehört und habe dann auch gedacht, ja, weiß nicht, ob ich es nur einmal gehört für das. Also ich konsumiere schon etwa die Content so in die Richtung, dass ADHS auch in Verbindung gebracht werden mit einer Traumareaktion in der Kindheit.
Und da.
Aber die Frage ist dann, ist es denn vorher schon da gewesen? Oder genau, nicht? Das sind, ist schwierig, oder?
Genau, da ist ein recht grosser Bereich, ADHS und Trauma. Weil zum einen, wenn du eben die erbliche Komponente, die hat ja auch ein bisschen mit Prägung und Erziehung zu tun. Und dass ich tendenziell impulsivere Eltern hatte, wo mir als impulsiv sie vorgelebt haben, natürlich mit hat da einen Einfluss auf meine Entwicklung und aufs impulsiv sein. Ich glaube aber, dass ich dann auch sonst, also du kannst auch mit dem ruhigsten und gesittetsten Umfeld gibt es impulsive Kinder. Also weißt du, da ist nur ein kleiner Aspekt von der Vorbildfunktion. Ein anderer Punkt ist, und da ist etwas, was gerne unterschätzt wird, wie viel Trauma wir ADHSler bekommen in unserem Leben. Weil es gibt Zahlen, die schwanken zwischen 18 und 20'000 Mal öfter negativem Feedback wie neurotypische Kinder. Jetzt musst du dir mal gehen, ein neurotypisches Kind kommt vielleicht zweimal oder dreimal am Tag sagt über «Oh, sitz bitte still». Ein neurodivergentes Kind hört das 20 Mal am gleichen Tag. Das prägt dein Hirn anders, das prägt deinen Selbstwert anders, deine Selbstwahrnehmung anders. Und je nachdem, wie das gesagt wird, ist es ja dann auch traumatisierend oder nicht. Ich meine, gerade auch in der Schule, wie viele ADHSler haben Trauma im Schulsystem, weil sie sich zwar so fest Mühe geben, aber dauernd zusammengeschissen werden. Und klar, heute ist ein Wandel auch im Schulsystem, aber gang 30, 40 Jahre zurück, wo es noch okay war, um einem Kind eins zu tätschen, wenn es nicht folgt. Wo Strafarbeiten und unschöne, wirklich unschöne Beleidigungen von Lehrern und Schülern gegenüber noch durchaus vorkommen sind und nochmal eine Generation weiter sowieso. Mein Vater ist verprügelt worden von seinem Lehrer, wenn er nicht gemacht hat, was er sagt. Das ist ein Trauma. Also, darum ist so...
Ja, es ist halt schwierig. Das Huhn oder Ei, oder?
Genau,
ja.
Und du kommst mit den Eigenschaften, die das ADHS natürlicherweise mit sich bringt, kommst du in der Gesellschaft so viel mehr negatives Feedback mit, über dass es halt zu einer Traumageschichte aufführt. Und die führt definitiv auch mit zu der Hochsensibilität. Dass ich gelernt habe, nur schon Masking, dass du lernst, andere gegenüber zu lesen und versuchst, dich am anderen gegenüber anzupassen, damit so wenig Widerstand wie möglich für deine Persönlichkeit bekommst. Das ist etwas, wo wir viel trainiert haben in unserer Kindheit und wo dann viele von uns ich eingeschlossen als Erwachsene wieder ablegen oder mühsam versuchen abzulegen. Und wo ich jetzt merke, in vielen Situationen lege ich es ab, merke aber wieder die negativen Konsequenzen davon, dass ich bestraft wird sozial für mein Ich-Sein, weil es halt nicht passt. Und dort, wo ich maskiere, merke ich aber, dass es halt auf eine andere Art anstrengend ist. Aber das hängt alles so fest zusammen. Ja. Und Hochsensibilität per se ist eben so, dass was gespürig sie. Es ist etwas mega Schönes, aber es ist wirklich auch etwas mega Strenges. Und ich meine, das sehe ich auch bei meinen Kindern. Die sind, also gerade das Töchterli, wo jetzt, also ich meine, jetzt ist es ein bisschen besser, aber wo sie frisch in Kinds gekommen ist, eben sie ist heim und hat 2-3 Stunden gebrüllt, weil sie komplett überreizt war. Weil sie sich so Mühe gegeben hat, zum Mitmachen, dass sie ihre eigenen Gefühle nicht mehr sortieren können. Und Und es ist mega schön, wenn ich nachher von der Kindergärtnerin das Feedback bekomme, hey, sie ist mega mitfühlend, einfühlsam, kümmert sich mega schön um ihre Mitschüler, ist immer aufmerksam, wie es anderen geht, was ein hochsensibler Anteil ist, wo sie aber so sensibel auf den Anteil ist, dass sie nachher heimkommt und komplett zusammenbricht.
Ja, weil du quasi alles auflatscht von den anderen, ja.
Genau. Und dann kannst du mir noch so sagen, ja, natürlich ist es eine schöne Eigenschaft und ich liebe sie mega fest für die Eigenschaft. Aber es ist halt auch eine Belastung. Und da ist wieder der Punkt von Hochsensibilität und Leidensdruck. Und es gibt wenig Menschen, die das Privileg haben, sich das Leben wirklich so einzurichten, dass kein Leidensdruck hat unter Neurodivergenz. Und Hochsensibilität, egal ob man es jetzt als Aspekt einzeln oder, zu der, oder als quasi Teil vom Autismus-Spektrum oder so anschaut, es ist neurodivergent. Und da ist ja per se nichts Schlechtes. Mhm. Da ist da, und da ist dann wieder der Punkt, wo mich dann halt hässig macht, weil das Stigmatisieren davon, gerade vom offiziell, von der offiziellen Diagnose ADHS oder Autismus oder beides oder was immer denn, dass da stigmatisiert wird, aber die Hochsensibilität als GAB bezeichnet wird, die Unterscheidung, die macht mich halt zu.
Ja, das verstehe ich. Vor allem, weil ja wirklich auch, also eben, ich meine, es sind ja, man redet ja auch nicht immer von allen Aspekten. Eben bei der Hochsensibilität stechen halt die guten, in Anführungszeichen, Aspekte raus. Und ich meine, auch das ADHS und auch der Autismus können quasi, kann sein, dass das bei gewissen Personen oder irgendwo als Gab kann gelesen werden. Aber trotzdem werden die, weißt du, selbst, es sind halt, wir haben vorher gerade, wo wir miteinander geredet haben, privat, darüber geredet, dass es im Tech-Bereich sehr, sehr, sehr viel, etwa ein Drittel, neurodivergente Menschen gibt und auch in der Führung, vor allem in so Firmen, sehr viel neurodivergent sind. Ich meine, ja, die haben es wahrscheinlich irgendwie durch ein Supportsystem, das sie auch irgendwie durchs Leben gebracht hat, so wie gebracht, dass sie mit der Gabe, wo das doch auch mit sich bringt, etwas können machen, aber eben, man kann halt nicht vernachlässigen, dass es eben auch einen Leidensdruck gibt und dass es auch einfach Sachen gibt, wie wir letztes Mal über den Fotograf geredet haben, der ist hundertprozentig ein Autist und der hat wunderschöne Werke geschafft, aber hat das auch noch geschafft, weil seine Frau sein ganzes Leben managt. Genau. So, das sind halt die Sachen und das wird die Hochsensibilität auch mit sich bringen, aber wahrscheinlich dann halt erst, wenn es jetzt wirklich, weißt du, jetzt keine Ahnung, in einem Rahmen hast, wo kannst du sagen, ich habe jetzt keinen Leidensdruck von irgendwie, wo ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie Autismus, ich passe in die Gesellschaft rein, sondern wo dann die Hochsensibilität erst irgendwo könnte theoretisch Probleme geben, wenn du dich in irgendeine Lebenslage begibst, wo du dich nicht wirst reinbegeben, dass es dann hauptsächlich als Gab kann gesehen werden oder eher als Gab kann gesehen werden, ohne den negativen Aspekt. Das sehe ich, ja. Und das, aber dann sollte man überall alles sehen. Das ist halt das. Ich meine, das ist halt beim ADHS vor allem natürlich gesellschaftlich eine Schwierigkeit. Und aus der Gesellschaft bist du halt einfach. Darum wirst du die Challenges auch haben, obwohl du coole Sachen kannst.
Ja, oder? Ja, genau, da ist es aber. Ja, da, eben auch mit der Hochsensibilität. Ich bin felsenfest der Überzeugung, dass jede hochsensible Person, wenn sie aus irgendeinem Grund ihren sicheren Bereich verlassen muss, wird den Leidensdruck entwickeln. Du kannst mal nicht angeben...
Wenn ich jetzt irgendwo auf Indien ziehe, wird es vielleicht dann auch irgendwann einmal schwierig.
Mit den Gerüchen.
Und den Gerüchen.
Ja, oder,
also,
ja,
so
oder gerade
Beispiel,
wenn
du
jetzt eine Gespürung sagst. Und Kinder sind halt für viele der Punkt. Und ich glaube halt auch...
Ja, das ist halt alles überreizt.
Genau, es stinkt und es ist laut und du schlafst zu wenig und es klebt immer irgendwo etwas an. Es ist furchtbar in dieser Hinsicht. Und
gell, aber das ist besser geworden bei mir, muss ich wirklich sagen. Also früher noch wirklich, wenn ich auf irgendetwas gelangt habe und nicht gewusst habe, was es ist...
Ja, also ich sage, ich bin
es froh. Ist aber nur schon besser geworden, dadurch, dass du das im Spital schon... Auch jetzt, es ist schwierig, aber ich kann es länger aushalten.
Ja, und wenn so... Schuhe dazwischen sind, geht es ja auch.
Ja, das
oder wenn es gerade kann sputzen, geht es auch. Dass überall Desinfektionsmittel steht, ist hilfreich. Ja, aber mit den Kindern, wir haben eine Phase gehabt, wo einfach immer irgendwo nass war.
Ja.
Und du hast manchmal schlicht nicht gewusst, in wem das gerade jetzt stehst. Und das ist so furchtbar. Und ich glaube, das ist für alle nicht cool, weißt du? Und dann ist wieder das, ja, da geht es ja allen so, dass man da nicht cool findet. Natürlich geht es allen so, dass man da nicht cool findet. Aber der Unterschied ist, dass du Kopf schüttelst und sagst, oh nein, Scheissdreck. Oder ob du halt einen Nervenzusammenbruch hast und nachher könntest sprühen und der Plan, den du jetzt gerade gehabt hast, von Kaffeemaschine putzen, nicht mehr kannst umsetzen, weil deine ganze Energie komplett aufgebraucht worden ist, durch, ich bin mit dem Sack in die nassen Flecken gestanden. Und da ist halt dann einfach der Punkt, wo es pathologisch wird. Und da ist der Punkt, wo ich phasenweise habe. Und grundsätzlich ist es bei der Hochsensibilität und beim ADHS sonst auch so, es gibt ja auch da wieder wie die zwei Kategorien. Beim ADHS gibt es, so ist mein Eindruck, von ADHSler, es gibt wie so die zwei Kategorien ADHSler. Die, die hochsensibel sind und sehr feinfühlig, empathisch und überfordert eigentlich mit dem Gefühl, wo vielleicht eben halt wirklich auch ein bisschen, oder vielleicht richtig Doppeldiagnose ADHS, Autismus vielleicht auch gönnt. Und es gibt halt einfach die anderen, wo so die Hau-drauf-Charakter sind. Weil ich, also und ich bin sicher, du auch, wir kennen ADHSler, wo einfach das Gefühl ist, die sind wirklich immer mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Und die spüren nichts und kennen nichts und gehen einfach unter der Hauptsache, es rebelt und klopft. Die Kategorien ADHSler kenne ich auch. Und nicht, dass die nicht sensibel sind, aber der Punkt vom extrem hypergespürigen, den haben die tendenziell nicht.
Kann das sein, dass das vielleicht auch ein bisschen eine Sozialisierungsgeschichte ist zwischen Mädchen und Buben?
Ich kenne zwar auch Frauen, die so sind, aber vielleicht ein bisschen. Und eben, weil jetzt ja auch erst in den letzten Jahren das Thema ist worden, ist mit der Doppeldiagnose ADHS und Autismus. Und vielleicht eben das andere, die hochsensiblen ADHSler halt eben vielleicht eher richtig AUDHS gehen. Wo ich mich jetzt ja auch tendenziell so rein noch ganz viel Selbstlektüre und so würde, tendenziell einordnen. Weil halt einfach nicht der Punkt davon lohnt sich eine Diagnostik. Aber es ist bei uns in der Familie, es ist nochmal ein Thema geworden kürzlich. Und darum geht es wahrscheinlich schon eher dann vielleicht das Sepp. Und da ist wieder das Hochsensible gehört vom Thematischen her eher ins Autistische. So von der Tendenz her, nicht ins Hyperaktive. Und dann glaube ich eben auch bei der Hochsensibilität, und da hat sicher etwas mit Ressourcen und Privilegien zu tun, hast du auch die Möglichkeit, ob du hochsensibel gespürig bist und extrem empathisch und auffänglich für Schwingungen oder für alle möglichen Reize und ob du mit denen kannst mitgleiten, ob du kannst ein einfach wahnsinnig mitfühlender, gespüriger Mensch sein. Es regnet, dann fängt es schön. oder halt die andere Option, ob du, und das ist etwas, was dann wieder ein anderes Vorurteil ist, so die extrem sensiblen Pflänzchen, die von jedem Windstoß umgekippt werden, so ein bisschen vom Charakter her. Und es gibt definitiv beide, und ich muss ehrlich sein, ich habe mich auch schon genervt über die dann über alles gefühlt jämmert, und dann ist so ein Thema, ja, weißt du, ich bin halt hochsensibel, das ist für mich mega schlimm. Mm. Und da ist dann so etwas, wo ich dann auch denke, ja, aber dort kommt dann für mich wieder der Punkt, wenn es für dich so schlimm ist, dann ist es halt vielleicht wirklich ein pathologischer Bereich. Ja. Und was ich dann halt schwierig finde, ist das Verlangen zum Rücksicht nehmen. Nicht per se das Verlangen zum Rücksicht nehmen, sondern das Verlangen zum Rücksicht nehmen, ohne selber sich einzugestehen, dass das ein Problem ist. Ja. Also wenn es egal ist, wenn es auch so was Wundervolles und ich bin einfach so was Special, wenn es in diese Kategorie geht, dann kommst du aber, also weißt, dann ist für mich so ein bisschen der Anspruch, dann komm aber auch die Schlag damit, wenn es so was Tolles ist. Wenn du sagst, es geht dir nicht gut damit, dann hast du einen Leidensdruck und dann anerkenn aber den Leidensdruck und sag, es ist halt nicht einfach so was Wundervolles, super toll, Special, sondern es ist halt vielleicht gleich etwas, was du eben in der Regel aus ableistischen Gründen nicht willst benennen.
Aber ich finde das eigentlich wirklich, also ich meine, du hast komplett recht mit dem, eben, dass es ableistisch ist in dem Punkt, aber das ist auch wieder etwas, was ich nicht verstehe.
Die Ablehnung also, von Stempel, ADHS und Autismus oder was auch immer denn?
Ja, und also wenn man jetzt, also ich meine, ich finde es grundsätzlich dumm.
Ich auch.
Also wenn man Leute diskriminiert aufgrund von alle Behinderungen, Beeinträchtigungen, was auch immer, ob's psychisch oder physisch oder was auch immer, ist immer blöd. Aber wenn man jetzt gerade über das Autismus und das ADHS redet, denke ich mir so, ich verstehe halt nicht, wieso. Aber auch wenn man jetzt über Blinde oder Gehörlose oder Leute im Rollstuhl redet, wo ich muss sagen, das sind doch die interessantesten Menschen. Die haben doch die Welt aus... Also weißt du, ich meine, ich würde jetzt auch nicht irgendwie sagen, boah, du bist voll cool so. Ich meine, das ist auch wieder strange. Ja, voll, nicht so. Aber ich muss sagen, von diesen Leuten kann man sich doch so viel abschauen und lernen, weil sie eben in dieser Gesellschaft halt durch das, dass sie halt irgendwo eingestuft werden, wo sie nicht hingehören, durch so viele Sachen gegangen sind und sich aus eigener Kraft halt durch so viel Zeug wieder haben müssen rausholen, dass man von diesen Leuten so viel kann mitnehmen als Gesellschaft und lernen, und wie es besser sein könnte und wie es anders sein könnte und was man voneinander als Individuen, ob man jetzt eine Behinderung hat oder nicht, kann lernen. Aber das und ist ja das, was ist das, was mich allgemein an dem mobilistischen Thema, grundsätzlich nicht verstehe,
die Diskrimination. Diversität ist ein Vorteil, ist ein Profit. Und für so viele ist immer noch ein Homogenitätsziel, wo ich denke, Wieso?
Wenn wir alle kann sein.
Wenn wir alle gleich sind, wirklich, dann haben wir keine Entwicklung mehr. Wir können so viel voneinander profitieren und uns weiterentwickeln, weil wir verschieden sind, weil wir voneinander lernen, weil wir für Leute, die irgendwo aufgrund behindert sind, für sie forschen und entwickeln. Und wir haben so viel von unseren nützlichen Alltagshelfern, die mittlerweile für die ganze Menschheit ein Vorteil ist, hat man ursprünglich entwickelt, zum Behinderten helfen. Also es ist für alle nachher ein Vorteil, wenn man die Hilfsmittel entwickelt hat.
Und vor allem verdienen ja auch ganz viele Leute an diesen Hilfsmitteln und Medikamenten.
Ja, und der Witz ist ja, das Behindertenfeindliche, ich glaube, das hat aber immer noch so ein bisschen mit dem christlichen Weltbild von der Mensch sollte vollkommen sein, weil wir sind jetzt fehlerhaftmässig zu tun, könnte ich mir vorstellen. Aber was auf jeden Fall einfach ganz klar Fakt ist, ist, dass fast jeder Mensch früher oder später im Leben wird behindert sein. Und wenn es noch ist, weil er schwerhörig wird im Alter.
Ja.
Oder Gehschwierigkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann eine Behinderung bekommt, eine erworbene. Es, habe ich gelesen, 3% von allen Behinderungen sind angeboren. Mhm. 97% sind erworben. Das heisst, irgendwann im Verlauf des Lebens werden die allermeisten Behinderungen entstehen im Verlauf des Lebens.
Ja, aber schau unsere Gesellschaft an. Auch die alten Leute werden ja ausgeschlossen.
Aber genau, das ist ja furchtbar.
Ja. Und dann machen wir lieber die gleichen Fehler noch 1000 Mal, anstatt dass man. Weißt du, ich meine, klar. Wir reden jetzt nicht von den alten Leuten, die natürlich dann noch grosses. Also, weißt du, ich meine, ich bin
nein,
aber
wir
allgemein.
Reden von denen, die World War II überlebt haben und jetzt noch sagen, hey, aber darf der da bringt, ist im Fall schon mal da gewesen, ist nicht gut gewesen.
Ja.
Wieso lassen wir nicht so, ja, so ein bisschen da?
Ja, einfach so alle. Wir sollen alle nicht zulassen. Die Jungen sind zu jung und die Alten sind zu alt und die Mitte werden irgendwie von allen Generationen zwischendrin irgendwie komisch angeschaut, weil sie irgendwie nicht mehr genau wissen, was passiert und irgendwie komplett in einer strange Welt leben. So, hey, sitzen wir doch einfach alle zusammen, bringen unsere Inputs hinein und schauen, was wir aus all dem machen können.
Wäre cool.
Wäre cool.
Ist ein bisschen illusorisch, aber es wäre cool.
Ja, irgendwie ehrlich gesagt nicht. Ich fände es
eigentlich
zum Umsetzen wäre es jetzt nicht immer so schwierig. Ich meine, klar,
ja, aber das Problem
man kann ja nicht immer alles und nicht überall, aber so grundsätzlich mal hören und probieren, Kompromisse eingehen, dass alle ein bisschen happy sind mit der Situation. Mhm. Also das ist für mich jetzt nicht so illusorisch.
Grundsätzlich nicht, aber da haben wir ja wieder Generationen über uns, die Prägungen haben von wir wissen sowieso alles besser als ihr.
Genau.
Und da ist wirklich eine also generationale Prägung, nicht ein individuelles Problem.
Ja.
Dass halt einfach so die ganze Generation eigentlich praktisch mit, wir sind besser und wir haben so viel erreicht und wir haben so viel aufgebaut global, weil es halt eine Generation ist, die viel aufgebaut hat global. Aber das heisst noch lange nicht, dass sie alles wissen. Aber ja, und darum haben sie das Gefühl, die Jungen können es ja gar nicht mehr sagen, weil schauen, was wir alles erreicht haben. Und wir sagen, ja, schauen, was ihr aber alles kaputt gemacht und da wünsche ich dann nicht hören. Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschweift, aber ja.
Ja, aber ich glaube,
nein, eben, genau, es ist mir nur darum gegangen, also ich habe Hochsensibilität da drauf genommen, weil ich eben genau die Punkte wollte ansprechen. Zum einen, es ist was mega Tolles, das mega sensibel sein, aber ich habe Mühe mit dieser Definition. Und ich mal etwas muss ich noch schnell sagen, mit dem Stempel ADHS Autismus, gell, es ist bei unseren Kindern ein Thema. Und die Abklärung ist ein Thema. Und es ist bei mir jetzt genau auch der Punkt, wo ich sage, ich finde, also ich will Kinder in diesem Themenbereich, wenn es Bedarf da ist, abklären und entsprechend unterstützen. Zu deren Unterstützung gehört dann aber auch Kommunikation. So Zeug wie zum Beispiel eine Schullehrperson das mitteilen, damit die ja entsprechend keine Rücksicht nehmen. Und mich macht wahnsinnig, dass ich dort immer noch auf den Goodwill vom Gegenüber angewiesen bin. Ja. Weil das war das, was du vorhin ein bisschen angesprochen hast. Ich finde es ein Vorteil, wenn ich von jemandem etwas weiss, wo dir schwierig fällt. Wenn du mir sagst, hey, ich kann es nicht gern, wenn es stinkt, dann kann ich doch sagen, cool zu wissen, wenn du mich kommst besuchen, kann ich vorher noch so ein bisschen schauen, dass so die schlimmsten
Hotspots. Ich liebe doch das, dann weiss ich doch, was das
genau.
Ich bin.
Eben, ich weiss auch, was ich bin. Und wenn du dann zu mir kommst und sagst, hey, das ist ein Geruch, ich mag den gerne nicht verleiden, dann kann ich sagen, oh, okay, suchen wir eine Lösung. Ich will ja, dass es dir gut geht. Aber ich glaube, da ist vielleicht der Punkt, viele Menschen interessiert es nicht, wie es dem anderen geht. Und ich habe jetzt einfach so ein bisschen, gerade wenn es um Kind geht, den Punkt von der Sorge. Ich habe kein Problem damit, wenn meine Kinder den Stempel, in Anführungszeichen, ADHS, Autismus, whatever, dann bekommen. Ich habe auch kein Problem damit, den nach außen in dem Sinn zu kommunizieren. Aber wenn ich Pech habe und ich gerade an eine Lehrperson her, wo ich sage, hey, übrigens, wir haben die und die Diagnose, wir haben die und die Strategie
findet,
und wir brauchen, damit wir gut durch die Woche, durch den Monat, durch das Jahr kommen, brauchen wir von dir die und die Rücksicht haben, weil es einfach sonst zu viel wird fürs Kind, aus Grund XY. Und wenn die Lehrperson nachher sagt, entweder das Kind abstempelt, dass, oh Gott, eines von denen mühsamen, und nachher keinen Bock mehr hat, um dein Kind individuell zu fördern, bist du aufgeschmissen. Wenn die Lehrperson grundsätzlich keinen Bock hat, zum individuell zu fördern, bist du sowieso aufgeschmissen.
Ja, aber dann ist auch die Lehrperson am falschen Ort.
Ja, aber wie viele Lehrpersonen sind halt am falschen Ort?
Abhängig von dem,
ich bin ja gleich abhängig.
Ja, nicht ändern, ja.
Und abgesehen vom Kanton St. Gallen ist Homeschooling nicht erlaubt. Ich wohne ein paar Meter vom Thurgau zu weit weg für das. Abgesehen von, dass sie es eben auch nicht mehr aushalten. Ja.
Ich habe nicht gewusst, dass das kantonal geregelt ist.
Doch, oh Gott, zum Teil sogar gemeinweise, glaube ich, aber kantonal auf jeden Fall.
Also du darfst dich nicht...
Ich darf nicht ins Homeschooling.
Ja, gut, also wenn sie
zählen, ich will's auch nicht, ja. Nein. Aber wenn ich mir könnte vorstellen, ist zum Beispiel mit 3 Leuten zusammen eine Lehrperson anzustellen,
ja,
wo dann eine kleine Klasse von 5-6 Leuten mhm. unterrichten würde, weil da wirst du dann schon wieder, als 3 Familien mhm. miteinander werden, schon fast wieder mhm. in einem realistischen Bereich vom Vermögen her. Mhm. Privatschule zahlen ist gerade gleich teuer. Und durch Homeschooling heisst nicht unbedingt, dass ich sie unterrichte, mhm. sondern nur, dass sie nicht im öffentlichen mhm. Schulding sind, sondern dass man das selber organisiert. Mhm. Und Zepp wäre ja vielleicht mhm. ein Lösungsweg. Mhm. In der Theorie. In der Praxis wahrscheinlich halt auch nicht. Aber ja. Genau. Aber da ist so etwas, wo ich halt eben denke, ich bin auch dafür, oder auch beim Arbeiten, wo ich manchmal denke, ich kommuniziere ja die Thematik von mir beim mhm. Arbeiten direkt. Mhm. Und ich sage, ja, ich rede in einem Podcast, wo genug Arbeitskollegen heute zusammen von mir hören.
Ja, und ich meine, du sagst ja nicht, hey, ich habe ADHS, ich kann das nicht, oder so.
Nein,
du sagst einfach, hey...
Ich brauche vielleicht mal den Support, oder bitte, ja, ein Mühe Verständnis, oder kommunizieren wir es einfach. Weil meine grösste Aufforderung, mein ganzes Team und auch sonst, red mit mir. Mhm. Und ich sage das wirklich jedem. Immer und immer wieder. Sag mir's. Ich verstehe es nicht, wenn du es implizierst. Du musst mir es sagen. Wenn du sagst, wir könnten mal, dann denke ich, ja, wir könnten mal. Ich check nicht, dass du dann sagst, du musst das jetzt machen.
Ja.
Red mit mir. Ja. Wirklich nicht. Es ist echt schwierig manchmal. Gerade so situativ, wenn es viel los ist. Und da ist etwas, was mich dann schon ein bisschen närrisch macht, wenn ich denke, ich kommuniziere mit dir, sehr ehrlich. Ich sage dir, schau, ich reiss mir den Arsch auf, aber du musst mir ein bisschen Input geben. Ich brauche, mhm. dass du mit mir direkt mhm. redest. Und das sage ich so. Und dann sagt es gegenüber, ja, ist
eben, gut. Du bringst einen Lösungsansatz. Ja. Du sagst ja nicht, ich arme Pflänzchen, sondern so, hey,
genau.
Ich funktioniere ein bisschen anders, das ist der Lösungsansatz,
ja.
Komplett einfach
umsetzen für dich. Und ich mache ja auch nicht. Ich nehme Medizin, ich mache Therapie. Es ist, ja, wie, es ist nicht, dass ich einfach sage, hey Welt, dreht dich bitte um mich,
ja,
sondern dass ich einfach sage, hey Welt, gib mir bitte auch einen Schubs, dass ich mich mitdrücken kann.
Ja.
Es geht nur um mhm. das. Und ich hasse es dann, wenn die Leute sagen, ja, ist klar, kein Thema, es nachher nicht machen und sich nachher aufregen, dass ich es nicht checkt habe. Mm. Und ich denke, ich habe doch vorher gesagt, dass ich das so nicht kann. Und da finde ich, nicht nur in Bezug auf mich, sondern auch auf andere, wo ich es dann mitkriege, wie über andere geredet mm. wird, so, ja, der ist halt so und so, die ist halt so und so. Und ich denke so, ja, ich bin genau gleich.
Mm.
Aus Gründen, weil wir sind auf der gleichen Wellen unterwegs. Und anstatt, dass du dich jetzt bei mir beklagst, darüber, dass XY so ist, überleg dir einen konstruktiven Weg, um das dieser Person mhm. kommunizieren und dann halt vielleicht auch lösen helfen. Ich meine, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, übrigens, ich habe ein ADHS, und ich denke so, cool, ich sehe, wo deine Probleme sind, suchen wir eine Strategie mhm. zusammen. Und nicht, ah ja, und das ist so oft eine Reaktion, gerade im Berufsumfeld, aber auch sonst im Alltag, dass viele sagen, ah ja, mal, hä, hast du ein Problem da, Verständnis in Anführungszeichen haben dafür, dass du Probleme mhm. hast oder dass du dann halt vielleicht ein bisschen erschöpft bist.
Aber nicht, wenn du fliegst.
Aber nicht realisieren, dass das wirklich Auswirkungen im Alltag mhm. hat. Auch viele haben das Gefühl, wenn du sagst, du hast die Diagnose, also ja, das, also du bist halt ein bisschen, eben, vielleicht ein bisschen vergesslich oder so, das ist gerade noch so das Höchste der mhm. Gefühle. Aber dass du ernsthaft den ganzen Tag Auswirkungen von dem spürst und hart dagegen musst anschaffen und dann halt schon mega fest froh bist, wenn dann auch der Support, den du direkt kommunizierst, den bekommst. Ich meine, wenn ich im Rollstuhl würde sitzen und würde sagen, hey, Entschuldigung, das aus dem obersten Regal kann ich halt nicht holen, würde,
ja, auch, niemals, das Thema.
Würde auch jeder, der mit mir zusammenarbeitet, ja, von alleine das aus dem obersten Regal
holen. Ja, du siehst es halt nicht, das ist ein bisschen das Problem. Ja.
Und da ist halt einfach da, wo ich denke, manchmal so, ich will ja nur, dass man mit mir redet. Mhm. Und ich merke, und das ist wieder das Hochsensible, ich merke, wenn etwas nicht stimmt.
Mhm.
Ich spüre es. Ich spüre, du bist genervt von mir. Ich frage dich, hey, ist alles okay? Ja, ja, alles gut. Ich merke immer noch, es ist etwas nicht gut. Red doch mit mir. Vor allem, wenn ich da noch ein Silbertablett anhebe und sage, ich merke, es ist etwas nicht gut. Red mit mir. Nein, nein, alles okay. Und dann nachher über mich schimpfen, aber mir nicht können sagen, obwohl ich 3-mal vorher schon gesagt habe, sag mal's. Das ja, ist echt, das finde ich fast der grösste Fuck gefallen.
Oder mindestens sagen, hey, ich will gerade im Moment mit dir nicht drüber reden. Ich komme zu dir, wenn ich so weit bin. Oder irgendetwas, aber einfach eingestehen, ja, das, ja.
Und wenn es nicht mit mir zu tun hat, sag mal, hey, schau, es, ja, hat mit Zeppel, ja, zu tun. Und wenn es mit mir zu tun hat, ich nehme es nicht persönlich, wenn du mir sagst, sorry, jetzt hast du mich mega genervt. Ich nehme es persönlich, wenn ich merke, es ist etwas nicht gut und du sagst mir nicht wahr. Weil dann mache ich in meinem Hirn etwa 17 Saltos, weil ich fast verzweifle vor Luther, was ist echt los, was habe ich das mal verbockt? Weil das ist ja das, was ich kenne aus meinem Leben. Ich habe es verbockt und niemand sagt mir wie. Und manchmal kommt dann irgendwann 5 Stunden später etwas aus, wo ich denke, Kollege, hättest du mir 5 Stunden früher gesagt? Hätte ich gewusst, dass dich das stört? Und ich hätte mich bewusst können dir anpassen, aber wenn du mir nicht sagst, was das dich gerade stört, kann ich mich dir ja auch nicht anpassen. Und ich meine, ich probiere das ja, aber wenn du mir halt keine Strategie tankst, nutze ich meine eigene Strategie, und wenn meine eigene Strategie dir zuwidergehen, dann kannst du dich nicht aufregen, aber machst du natürlich trotzdem, und dann merke ich, und dann spüre, und dann bin ich hochsensibel, und dann bin ich hässig, und Entschuldigung, ist ein emotionales Thema für mich.
Alles gut.
Immer mal wieder.
Alles gut.
Und es so verregnet zum Lauschigs.
Ja. Hey, lustige Anekdote, also nicht an, ja.
Sag lustige Anekdote.
Nur weil mir gerade in den Sinn kam, von wegen Socken nass und so. Weißt du, wie ich in der Halle wieder rumlaufe?
Auf der Außenkante von den Füßen?
Auf die Zehenspitze. Seit Jahr und Tag, seit ich an denken, bin ich noch nie mit einer ganzen Fußfläche in einem Hallenbad irgendwo drauf gestanden.
Ich bin immer so. Ich laufe so.
Echt?
Ich laufe immer auf der Außenkante von den Füßen. Ich laufe nie auf der Fußsohle. Nie. Auch die Hai im Fall. Musst du mich mal beobachten, wenn du mich siehst, nein, stehen. Ich habe 2/3 von der Zeit habe ich die Füße abgekippt auf den Außenkante, wenn ich in den Socken bin. In den Schuhen geht es.
Aber sobald ich bin Zehenspitze. Zehenspitze sind für mich in meinen Gedanken weniger Kontakt noch wie Außenkante. Lustig.
Ja, aber sensibel. Der da ist mir sensibel. Also der Bereich
aber
da
ist sensibel, halt nicht so sensibel.
Und da ist man weniger sensibel. Die Aussenkante ist nicht sensibel wie
aber die Füße sind halt nicht so sensibel, ja.
Ja. Aber lustig! Ja. Kann ich voll fühle auf.
Aber ich habe das einfach wirklich, ich glaube, ich bin, und mich hat das auch niemand gestört, das hat es nicht jemand angesprochen, aber ich habe gemerkt, irgendwann habe ich gemerkt, so, irgendwann macht das niemand anders und ich weiß auch nicht, wieso genau.
Ich hätte, glaube, zu viel Angst zum Ausrutschen auf der Zehenspitze. Dort traue ich mir im Gleichgewicht dann zu wenig.
Ja, darum, also nicht rennen im Hallenbad, ist für mich auch nie eine Option gewesen.
Definitiv.
So, ich laufe immer wie so ein, eigentlich wie so ein Flamingo.
Ja, ich hätte es gerade wie so ein Pinguin, wo so ein Mini-Schrittchen
ja,
und wir haben auch schon darüber geredet, wie wir beide, wenn wir kochen sind, wie wir so einfach so ein 30 Sekunden den Fingerspitze unter dem Wasser haben. Hey, das Schlimmste ist ja Eier aufschlagen für einen Kuchen oder so. Ich nach jedem Ei, das ich die Hände wasche, immer.
Ja, ich auch.
Ich habe nicht mehrere Eier. Ja. Aber es gibt Leute, die machen
aber
das.
Ich schlage das Eier nur noch mit einer Hand auf, dass ich eine Hand wenigstens sauber habe.
Das kann ich nicht. Da traue ich mich nicht, weil da ist meine Schusslichkeit mit dem Verhältnis zu groß und dann mache ich und dann habe ich 14'000 Scherben und das ist Blödsinn. Aber wenn Eier aufgeschlagen werden, werden nachher jedes Mal nach jedem Ei die Hände gewaschen. Und wenn ich mache viel Küche mit 4, 5, 6 Eier und ich bin dann 4, 5, 6 Mal Händewäsche, Händetrocknen, das nächste Ei. Händewäsche, Händetrocknen, das nächste Ei.
Und darum habe ich auch wählen, eigentlich, dass unsere Abtrocknungstüchli neben dem Lavabo sind. Ja. Das ist aber baulich ein bisschen schwierig. Und darum muss ich jetzt immer den ganzen Boden vertropfen.
Weißt du was? Ich zeige dir, was ich habe. Ich habe auf Temu. Schäme mich.
Schäme mich.
Ja, ich weiss. Aber es hat halt wirklich nur 3 Franken gekostet. So eine Handtuchhalterung, die kannst du bei einer Schublade so einklicken. Und die habe ich jetzt bei der Schublade neben dem Brünneli direkt eingeklickt. Und dann kann ich das Handtuch einfach dort hinhängen.
Ja, kenne ich.
Ist im Fall
gut. Ja, kenne ich. Aber die Schublade, wo ich... Also, weil ich habe unten dran den Kübel. Dort würde es gehen. Ist aber ein bisschen zu tief.
Habe ich auch.
Dann habe ich links den Geschirrspüler, macht keinen Sinn. Und dann habe ich rechts 3 Schubladen. Und meistens brauche ich die obersten nicht, sondern die unteren 2 relativ häufig, weil dort viele Kochzutaten drin sind. Das heisst, wahrscheinlich keine Option, weil ich mir so die obersten Schubladen hänge. Und wenn ich die unteren aufmache, dann sind immer die Türchen im Weg.
Ich weiss, was du meinst, aber es geht, wenn das Türchen genug weit überhängst, dass es noch quasi da vorbei kannst hängen und das Türchen lang genug ist, dass es mit der Schublade führen und wieder zurückkippt. Ich habe es ein bisschen gäbiger, ich habe dort unten nur Pflanzensachen quasi und dann, ich brauche es eben nicht so oft, es stört mich nicht, aber ich kann es nachvollziehen.
Und da mich vertropfe immer die ganze Woche hoch, wenn ich da 20 Mal muss go dingseln.
Am Kästchen oben geht auch nicht.
Nein, das sieht scheiße aus.
Ja, da bist du das Problem. Ja. Aber wäre vielleicht noch auch eine Option.
Aber das ist lustig, so andere Knopf. Leute interessiert das 0%. Das ist halt manchmal so lustig.
Ja, aber ich habe
im
Badzimmer so Knöpfe zum Türchen reindrücken. Die sind gäbig, die könntest du auch beim Kübel vorne nennen oder so machen.
Ja, aber oder das ist Türchen zu lang.
Dann kannst du ja die Mitte abploppen.
Ja, das stimmt. Ja.
Findest du schon eine Lösung?
Oder ich lasse
es so. Ich habe noch von diesen Knöpfen, bevor du mich kaufst. Ich habe einen 10er-Pack gekauft. ja. Genau, aber das sind die kleinen Strategien für die lästigen Probleme. Und manchmal braucht man die Strategie. Und ich habe heute Abend beim Nachtessen übrigens eine Diskussion mit dem Marc über böse Kaffeelöffel. Weil es gibt einfach böses Geschirr und Besteck, das einfach nicht geht. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe gesagt, ich kann einen Löffel mit aus der Küche nehmen für Joghurt. Und ich habe zwei Löffel mitgenommen und habe einfach eingelangt und zwei genommen. Und beim Führerweg gesagt, sorry, du musst den bösen Löffel nehmen, ich kann den nicht. Und er schaut mir auch so, was für ein böser Löffel. So, ja, der hat einfach, der ist zu rund.
Ja gut, wir haben aber auch so verschiedenes Besteck und eigentlich so, ich würde sagen, 70% von unserem Besteck ist das Besteck, das ich gerne hätte. Ja. Aber das ist halt das, was am schnellsten weg ist, weil ich es ja will. Und dann, wenn nur noch so zwei Sachen da sind, dann, je nachdem, ich schöpfe ja auch, keine Ahnung, je nachdem, was ich oder mein Freund lieber hat, schöpfe ich ein bisschen mehr von dem und ein bisschen von dem. Und dann trage ich es auch zum Tisch. Aber dann habe ich immer schon, dass ich mal merke, wem was gehört und dass das Geschirr nicht komisch ankommt, dann immer schon das schlechte Geschirr in meinen Augen mit seinem Teller trägt und das gute Geschirr mit meinem Teller trägt.
Es tut mir leid, wir lieben euch, aber ihr müsst jetzt da einfach mit uns leben. Also er hat auch gelacht darüber, aber es ist, ich gebe...
Gut, und sie interessiert sich auch nicht. Also nein, mein Freund hat keine Ahnung, wieso das... Ich weiß das ja schlussendlich auch nicht.
Es ist einfach ein Gefühl. Es ist einfach falsch. Ja. Es ist, ich meine, eine Gabel hat er mitgebracht in unsere Beziehung. Die Gabel ist alt. Die ist wirklich alt. Die ist 20-jährig oder so. Und die Gabel ist erstens viel zu leicht. Und zweitens hat sie so, weißt du, das Muster, die Einkerbung ganz hinten dran rundherum, plus die Form. Und sie ist zu lange Zacken, die Einkerbung. Es ist einfach eine böse Gabel. Sie darf nicht existieren. Und dann hat er sie normalerweise irgendwie dabei im Bus zum Arbeiten, für unterwegs. Und ab und zu landet sie bei uns im Geschirrspüler. Und ich kriege jedes Mal fast einen Nervenzusammenbruch, wenn ich sie nur schon mal ausräume. Ich denke, was macht das Geschirr da? Es ist so fies.
Ja.
Und genau das sind aber so Momente, wo ich denke...
Aber darum habe ich auch schon... Ich hätte eigentlich schon lange ein neues Besteck kaufen.
Ja, das habe ich heute gerade gesagt,
aber
ich
mache. Aber es ist so schwierig, weil dann bist du wieder dort und schaust das Besteck an und denkst so...
Es ist einfach viel falsch. Es muss einfach Standardbesteck und wirklich das Simpelste und das Schönste gefallen. Wir müssen mal zusammen gut bestecken.
Ja, aber auch nicht so... Es gibt ja auch das ganz Billige. Das, nein, was wie ausgestanzt aussieht.
Genau.
Das, auch nicht. Das ist meistens halt scharfkantig.
Scharfkantig und das Licht.
Ja.
Das ist nicht gut.
Und eigentlich müsste jemand noch schnell ein Jahr benutzen, bevor ich es benutze, dass es halt schön alles abgerundet ist, was ich da
benutze. Nein, so lange, wenn ich es einmal in den Geschirrspüler tue. Einfach so, dass ich das Gefühl habe, es ist schon mal gebraucht worden. Aber jetzt noch schnell. Du hast vorher... Ich mache ja das auch. Also ich gebe das in meinen Augen, in Anführungszeichen, schlechtere meinem Mann oder manchmal auch meinen Kindern. Und ich fühle mich so wie ein schlechter Mensch deswegen.
Ich auch, aber dabei interessiert es gar niemand
anders. Genau, ich glaube, ihm ist das ja furchtbar egal. Und dann denke ich, eigentlich ist es ja dann nichts Böses, wenn es ihn nicht belastet. Ja. Ich darf ja etwas machen, was zu meinem Vorteil ist, wenn es nicht zu jemand anderem seinem Schaden ist. Gleichzeitig fühle ich mich wie der schlechteste Mensch. Und bei den Kindern mache ich relativ oft, dass ich den Kindern den gebe, den ich besser finde. Wo mir eigentlich, und ich nehme das Falsche. Und ich leide dann. Und meinen Kindern ist es scheißegal eigentlich in dem Moment. Ja. Weil sie essen ja einfach ihre fünf Sachen, die sie essen. Und der Rest interessiert sie sowieso nicht.
Beim Besteck sind wir gar noch nicht angekommen. Sind immer noch
bei den Lebensmitteln. Nein, beim Besteck sind wir auch angekommen. Nur habe ich das Kinderbesteck dann halt ausgeschmissen, wo es dann wirklich, also, weil, mal meine Tochter hat mir auch schon Löffel angeschmissen, mit denen nehme ich sicher nicht. Also, es fährt an oder es ist Thema. Aber ja, aber ja, ich fühle mich dann wirklich wie ein böser, schlechter Mensch, weil ich denke, jetzt bin ich ein bisschen egoistisch. Und eben, es schadet ja niemandem.
Oder auch bei den Gläsern. Ich meine, wir haben verschiedene Gläser und jetzt haben wir neue Gläser und ich liebe die. Das sind die perfektesten Gläser, die wir je hatten. Und ich benutze eigentlich gar keine anderen Gläser mehr. Von mir aus hätte man eigentlich den ganzen Gläserschrank wegschmeißen und nur noch die hinstellen.
Fühle ich bei Teller genauso. Ich denke, ich habe die Teller noch im Schrank, weil ich sie mal gekauft habe und ja, sie sind schon hübsch, aber ich benutze sie nie. Weil sie sind blöd, böse. Falsch, anders, und dann kaufen wir neue gar nicht. Und die Teller sind gut. Und dann denke ich, wieso tue ich die anderen nicht einfach fort? Aber da ist dann wieder der Sammlermodus oder so, den ich auch noch habe. Also furchtbar. Ist schon noch streng in meinem Kopf.
Was Problem ist, finde ich, bei dieser Eigenschaft, dass du dann, oder ich zumindest, den Leuten viel das Gefühl gibt, dass sie etwas falsch machen.
Ja, dass man dann auch hässig reagiert.
Ja, weil es in meiner Ansicht einfach kreuzfalsch ist, was da gerade passiert.
Dabei ist sie ja absolut...
Darum kann ich Menschen grundsätzlich auch nicht wirklich zuschauen, vor allem beim... Also vor allem, Kochen ist ein grosses Thema, vor allem beim Kochen. Es tut mir leid, ich kann das nicht.
Ja,
entweder bin ich hässig oder ich mache es selber.
Ja.
Aber dann muss ich halt...
Ja, wenn sie einen Fruchtsalat gemacht, die hätte ich gesehen, überschauen.
Ja, ich probiere es echt.
Ist auch okay.
Und aber weißt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Zwangsthematik.
Ja, das fließt ja alles ineinander. Ich finde aber eben auch beim Arbeiten, und über das haben wir auch schon geredet, dass wir zwei auch nicht so gut zusammen geschafft haben. oder auch wenn ich dir zulasse, wie du über das Arbeiten über andere Leute erzählst, oder wenn ich denke über selber über andere, es ist nicht falsch, es ist anders.
Ja.
Das sage ich mir so oft. Und trotzdem gibt es einfach Sachen,
die ich... Aber ich sage es auch, vor allem bei den Schülern sage ich das auch laut, sage ich, look.
Ja,
es
ja,
ist
ja,
mein es Millimeter. Ist auch, und ja. Der Millimeter müssen wir jetzt nicht... Weißt du, wenn ja. Das ist meistens so, ist gut und ich zucke so schnell. Und ja, dann denke ich, genau. Es ist etwas falsch, sage ich, look, ich kann jetzt meinen Millimeter genau. Korrigieren, der für mein Auge besser
genau.
Ist.
Genau, ich würde es jetzt ist trotzdem halt so, richtig. Aber es ist okay, wie du es gemacht hast. Der ist so viel
das mehr... sind persönliche Präferenzen, aber, die nichts zu sagen haben.
Und es gibt halt auch Sachen, wo ich wirklich anlaufe, sehe, wie es gerade gemacht wird und
auch.
Wieder muss gehen.
Aha, oder einfach drei Finger. Das Nein. Ist halt das, was mich unsympathisch macht, manchmal, dass ja. Ich einfach muss drei Töpfe.
Also weißt, ich weiß schon, dass es sicher Leute gibt, die über mich denken, ich sehe einfach faul. Aber es ist im Fall wirklich manchmal, dass ich einfach weglaufe, weil ich es nicht aushalte. Nicht, weil ich nicht will helfen, sondern weil ich heranschaue und denke, nein, so geht nicht. Und wieder muss gehen.
Aber ich finde es auch mega lustig, dass Leute, weißt, ich finde es ja auch, manche Leute passen sich ja dann also, weißt du, wenn ich mit jemandem arbeite und jemand passt sich zu 100% an mich an, dann habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Dann sage ich, du, schau, mach es doch du dann, wie du willst und ich mache es dann, wie ich es will.
Aber dem weiche ich es doch lieber aus, als dass sich der andere mir mal voll
anpasst. Ja, und, gell, und trotzdem, dann machen es die Leute so, wie sie sind und denken mir so.
Wieso denn? Was machst denn du da gerade?
Können wir das Küsse bitte noch mal austauschen?
Ja!
Oder eigentlich ist es anders.
Aber ganz ehrlich, jetzt, wir bleiben in dem Thema. Ich denke so oft auch bei Patienten und Patientinnen. Dann liegen sie auf den Schragen an, wie eine Banane. Du siehst, wie der Stoff knügelt, wie die einen Schultern da unten sind, wie es völlig asymmetrisch irgendwo rumliegt und merken es nicht. Und ich schaue sie an und ich spüre, wie sich das anfühlen muss für ihren Körper. Ich weiß ganz genau, wie sich das muss anfühlen für ihren Körper. Und dann schaue ich sie an, so, haben sie es bequem? Liegen sie gerade? Ja, ist gut. Nein, ist nicht gut.
Gut, aber dann kommt bei mir mega viel impulsiv, also sie liegen da wie eine Banane, es kann nicht bequem ja. Sein, was können wir machen?
Ja, da, ich tue dann auch oft so, schauen sie, ich tue da noch ein bisschen, das Küsse müssen wir glaube ich noch ein bisschen, ich tue dann schon so oft selber ein bisschen lenken, die ganze Thematik. Aber manchmal ist es so, also manchmal ist es wirklich vorbei. Und ich denke, wenn ich doch herliege, ich rückle mich noch zurück. Und es kann sein, dass ich dann schräg liege. Vielleicht, wenn ja. Ich es selber nicht sehe. Aber in mir, innen, in der Achse, schaue ich doch, dass ich stimme. Und wenn das Küsse auf der einen Seite gross aufgemustert ist und auf der anderen nicht, dann merke ich doch das. Dann mache ich doch das symmetrisch.
Oder wenn das Küsse zu fest unter dem Rücken liegt,
dann kann das gar nicht bequem sein. Wie könnten die Leute anliegen mit dem Küsse unter dem Nacken?
Etwa 20 Mal am Tag das Küsse unter dem Rücken führen, weil ich denke mir so, Entschuldigung, es ist einfach falsch.
Und dann sagen sie, es ist okay. Und ich denke, nein, es ist überhaupt nicht okay. Du bist null physiologisch, wie du gerade da bist. Null! Ja, das sind so Momente, wo die Hochsensibilität, oder eben, also gut, das ist auch ein Vorteil. Ich laufe an den Leuten vorbei und sehe, der Muskel ist verspannt. Und manchmal laufe ich dann halt vorbei und denke,
gut, aber das hat dann noch ein bisschen den beruflichen Hintergrund.
Ja, und also die Massageausbildung, die ich gemacht habe, hilft mit. Natürlich, aber es ist schon auch, weil ich halt selber genau weiss, wie mein Körper sich anfühlt. Und dann sind sie immer erstaunt, dass ich den Punkt jetzt finde. Und ich sage, er leuchtet. Wie soll ich denn den Punkt nicht finden? Er leuchtet mich an.
Ich das ist auch eins gut, das hat jetzt mit dem ein weniger zu tun, sondern wirklich einfach mit Erfahrungswert. Wenn du vor einem Notfall hockst in der Pause und du siehst Leute reinlaufen und du weißt ganz genau, was das Problem ist. Okay, so Knie, okay, Fuß, Hüfte, okay, Fuß.
Und also selbst in Definition, das ist Intuition. Also
das ist Erfahrung einfach.
Erfahrung und Intuition noch so ein bisschen, wenn du siehst, humpelt oder so. Das ist ja auch so etwas, wir haben über Intuition ja auch schon geredet. Hochsensibilität und Intuition hängen ja auch nicht zusammen, weil Intuition ja eigentlich eben das oder da, wo viele das Gefühl haben, sie haben wie schon fast eine magische Gabe, um zu sehen, was bei anderen vorgeht, ist oft einfach nur ein mega gutes, intuitives Interpretieren von kleinen Hinweisen. Und das ist etwas, was eigentlich ja so Wahrsager und so ja auch machen. Die allermeisten Wahrsager sind ja nicht irgendwo im Universum unterwegs, wo wir keinen Zugang haben, sondern die allermeisten sehen einfach anhand von Mikroexpressionen von dir, wo das man gerade unterwegs ist und was das dich gerade beschäftigt. Und können anhand von dem Vermutungen anstellen und sehen dann nachher, wie du wieder reagierst, in welche Richtung dass es geht. Das ist ja sehr oft Illusion. Mhm. Nicht, und geht eigentlich auch in das sehr Sensible, halt in das sehr Gespürige rein. Ja. Und wenn es halt einfach Geld sind, wenn sie anlaufen, dann weißt du, dass das Leben nichts mehr ist.
Ja. Well.
Ja, es gibt schon Zeug, wo einfach zu offensichtlich ist. Und wenn es grau sind, ist der Herzinfarkt.
Es gibt ja die Geschichte von der, wo das finde ich so spannend. Ich würde so gerne mal mit dieser Frau reden. Sie schmeckt Parkinson.
Ja!
Ich finde das crazy.
Ja, die habe ich auch mal gelesen.
Sie hat ja ihren Mann irgendwie jahrelang erzählt.
Er stinkt.
Er schmeckt komisch. Ja. Und sie haben dann, glaube ich, sogar nicht mal im gleichen Bett können schlafen.
Ja. Und sie haben ja noch eine Blindstudie gemacht.
Genau. Und niemand hat es geschmeckt von der Verwandtschaft. Und zumal hat er eine Parkinson-Diagnose bekommen. Sie sind in der Parkinson-Selbsthilfegruppe. Mhm. Und dann haben alle so geschmeckt. Ja. Und dann hat sie gewusst, sie schmeckt. Und das hat sie jetzt erst auch wieder niemand ja. glauben. Nachher genau haben sie so eine Blindstudie gemacht.
Fantastisch.
Und dann hat sie eine oder eins oder zwei falsch gehabt und hat es quasi geschmeckt bei denen, obwohl es keine Diagnose hat. Die Personen haben aber dann im Verlauf von den Jahren eine Parkinson-Diagnose bekommen.
Ja, ich glaube, es sind insgesamt 100 Leute oder so gewesen. 15 davon haben Parkinson.
Mich würde mega wundern, wie es schmeckt. Ja, aber ich schmecke so oft komische Krankheit Sachen bei Menschen mal. Und dann denke ich mir so, was ist es? Ich hätte, also weißt du, früher haben sie das ja so gemacht. Mhm. Also früher, ja. also so sehr rudimentär, die haben ja an dem Zeug geschmeckt, halt so im, weiss nicht wann, ich bin schlecht mit Zeiten. Aber nicht, wo es halt noch kein Laborgerät hat, wo das kannst du reinschieben und dort an den Werk gesagt, ja. oder? Dann haben die ja Murin geschmeckt. Und ich muss schon sagen, es gibt Leute, wo ich mir so denke, irgendetwas ist bei dir nicht okay. Ja. Aber ich habe halt die Verbindung nicht mit der Krankheit.
Musst du dir angewöhnen, das Laborwerk anschauen, dann kommst du es nämlich rüber, wie
es nein, schmeckt. Nein, nicht.
Ah, nicht nur intern, nicht auch extern.
Intern unbedingt, ja. Nicht unbedingt nur bei Patienten. Aber ja, das müsste ich mal machen.
Ja, ja. Also weil du schmeckst, also ich und du, glaube ich dir sofort, schmecken so Zeug oft. Nicht immer, lange nicht immer, aber und die stärkeren Gerüche merken ja alle. Also weißt du, ich meine, jeder von uns schmeckt, wenn jemand langfristig Alkohol konsumiert. Der Patientengeruch verändert sich. So Sachen. Aber man schmeckt halt eben auch vielleicht die feineren Sachen. Oder auch Medikamente und Ausscheidungen nach dem Medikament. Mhm. Und das, was du vorhin gesagt hast, eben auch so, mein Diabetes heisst Diabetes, weil der Urin süß geworden ist. Honigsüßer Durchfluss ist die wortwörtliche Übersetzung von Diabetes. Mhm. Und das ist so, sie haben Diabetes diagnostiziert anhand vom Urin, am Geruch und Geschmack vom Urin. Ja. Und jetzt regnet es noch mehr. Ja. Also ja, alle, die hier lärmsensibel jetzt gerade zulassen, werden sich wahnsinnig aufregen über die Hintergrundgeräusche. Sorry.
Ein spezielles Sorry. Du weißt, wer du bist.
Ja.
ja, ich glaube, dann hast du jetzt sogar noch etwas. Jetzt sind wir zum Schluss voll im Flow, aber da könnten wir jetzt noch 1000 Jahre weitermachen.
Genau, da ist immer so da. Ich glaube, wir sind vor 10 Minuten fertig gewesen. Ja. Nochmal eine Anekdote und nochmal eine Anekdote und nochmal eine. Aber ich glaube, wir hören für heute.
Ja.
Weil es war 10 Uhr und wir müssen ins Bett und überhaupt.
Dann würde ich euch noch gerne erzählen, dass wir auf Instagram sind.
Ja.
Brainstorm der Podcast. Auch dort, Brainstorm der Podcast.
Ja,
alles gut. Alle Links sind in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ihr dürft mit uns interagieren, kommentieren und wenn ihr Spotify keinen Bock mehr habt oder eh schon jemand anders hört, hol ich noch jemand anders und sonst, wir sind auch sonst fast überall.
Ja. Und das Coolste, was uns wirklich am meisten hilft, ist, wenn ihr uns teilt natürlich. Und wenn ihr anderen erzählt, dass wir recht unterhaltsam sein können. Und wenn ihr uns kommentiert. Da ist echt noch ein bisschen schwach. Kommentare haben wir noch nicht so viel gehabt unter den Postings. Und ich verstehe, dass es auch eine Überwindung ist, aber dass Interaktionen mit Posts auf Insta sind echt hilfreich.
Und kleiner Tipp, je grösser die Community wird, desto anonymer sind ihr in den Kommentaren. Das heisst, empfehle es weiter, dann haben wir eine ganz grosse Community und niemand weiss mehr, wer sind in den Kommentaren. Und ihr könnt diskutieren in den Kommentaren.
Und die nicht wollen, öffentlich kommentieren wollen, dürfen natürlich weiterhin wie bis anhin, weil das machen ein paar und ich habe jetzt mal scheiß Freude, uns direkt eine Nachricht schreiben, weil ich habe jedes Mal Freude, wenn jemand schreibt, Leslie, putzest du wirklich alle 2 Monate Fenster? Und ich sage, ja, aber weil die Kinder einfach so wahnsinnig dreckig unterwegs sind, dass ich muss. Oder jemand anders, der sagt, bei der Einschlafbegleitung uns hören, hätte sie lachen müssen. Oder jemand, der sagt, fast brüllen wegen der Bänkli-Geschichte. Oder ganz brüllen sogar. Genau, also... Danke vielmals für jede Interaktion. Es macht es wertvoll und es macht es schön und es macht Freude.
Ja.
So, und jetzt wünschen wir, ich hoffe, es war eher meditativ gewesen, mit dem Rauschen im Hintergrund und nicht nur störend. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine ganz gute Nacht und einen guten Morgen, einen guten Tag und eine gute Woche und bis bald.
Tschüss.